Nein, lassen wir es ruhig offen. Es gibt so eine gewisse Weite im Ganzen. Außer sie fürchten sich, dann machen wir zu. Ja, also ich begrüße Sie sehr herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Thema, das ich genannt habe, das Wunder des Lebens. Also wir wollen uns ein bisschen beschäftigen damit, was ist das Leben, wie ist es entstanden, soweit man das sagen kann, was sagt dazu die moderne Biologie, überhaupt die moderne Naturwissenschaft, was sagt dazu Rudolf Steiner, das ein bisschen also gegenseitig zu beleuchten, gerade weil ja Rudolf Steiner auf dem Gebiet eben auch sehr viel gearbeitet und getan hat, eben gerade auch das biologisch-dynamische, also die Landwirtschaft ist ja auch ein Impuls, der von Rudolf Steiner gekommen ist, also wie man mit den Lebenskräften der Erde umzugehen hat, hat er also wesentliche Impulse gegeben und das möchte ich heute ein bisschen beleuchten, diese Dinge. Wenn man vom Wunder des Lebens spricht, ja, das Wort Wunder, ich habe ganz bewusst das Wort gewählt, dann denkt man zunächst immer gleich einmal was Übernatürliches. Das ist also beim Wunder des Lebens einmal sicher gar nicht der Fall, weil die Natur als solche ist das Belebte schlechthin, nicht? Weil das Leben ist in der Natur allgegenwärtig. Also zumindest auf unserer Erdoberfläche gibt es ja kaum ein Eckerl, wo es nicht wurlt und wächst, vor sich hin wächst und wuchert. Also das Leben ist eigentlich etwas Allgegenwärtiges und auch wie man heute in der Naturwissenschaft durchaus annimmt, etwas, was schon sehr, sehr früh in der Erdentstehung begonnen hat. Also was seine Wurzeln schon sehr früh in der Vergangenheit hat. Also es scheint so, als wäre das Leben eigentlich das Grundprinzip der Natur, zumindest der irdischen Natur, wie wir sie kennen. Also in diesem Sinne nichts Übernatürliches, sondern die Natur schlechthin ist das Lebendige. Steckt ja im Namen Natur aber eigentlich schon drinnen, das soll ich ausdrücken, das Wachsende, das Werdende. Also das finden wir hier überall. Trotzdem ist es etwas sehr Erstaunliches und in dem Sinn sollte es auch etwas sein, über das wir uns jeden Tag wundern, über das wir uns jeden Tag erstaunen, weil so selbstverständlich es uns überall entgegentritt, so schwer verständlich ist eigentlich, dass es passiert. Zumindest, wenn man es zunächst einmal aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, ist es was höchst Erstaunliches. Denn wenn man rein jetzt von den physikalischen Grundprinzipien ausgeht, von den physikalischen Naturgesetzen ausgeht, liegt es nicht so einfach drinnen, dass zwingend Leben entstehen muss. Im Gegenteil. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie ein Ei, ein ganz normales Hühnerei, und lassen Sie es fallen. Dann wird es Klatsch machen und der Inhalt ergießt sich irgendwie über den Boden und von selber wird wahrscheinlich nicht wieder ein vollständiges Ei daraus entstehen. Da können Sie es zusammenschieben und versuchen zusammenzubicken, aber von selber wird sich das nicht zu einem Ei wieder formen. Weil eigentlich alle physikalischen Vorgänge haben nämlich die Tendenz, dass alles zerbricht und sich zerstreut in alle Winde. Das ist eigentlich so das physikalische Grundprinzip. Das, was mit dem Ei passiert, passiert eigentlich von selber zunächst einmal mit allem. Es dauert längere oder kürzere Zeiträume, aber im Prinzip zerstreut sich alles in die Winde, zerfällt also, zerbricht zu ungeordneten Strukturen, kann man sagen. Also die Rätselfrage ist, wie entsteht überhaupt so etwas im Grunde Hochkomplexes wie so ein simples Ei? Weil in Wahrheit ist das ein hochkomplexes Ding. Und gewaltige Zeiträume waren notwendig, dass die Natur so etwas hervorgebracht hat. Nicht nur das, es gibt so ein physikalisches Grundprinzip, das eben sagt, dass alles letztlich zerstäubt, zerfällt. Das ist der sogenannte zweite Hauptsatz der Wärmelehre, der sagt, dass sich also alles in die Winde zerstreut. Das hängt damit zusammen, warum ich sage Wärmelehre, es hängt mit einem Grundprinzip zusammen. Wenn Sie einen Ofen haben, dann geht die Wärme von dem Ofen, verbreitet sich in die Welt hinaus, verströmt. Von selber wird sich die Wärme nicht sammeln und in dem Ofen konzentrieren. Also es wird Ihnen nicht so leicht gelingen, dass von selber sich die Wärme, die in der Welt ist, an einem Punkt sammelt und dort plötzlich es immer heißer und heißer wird. Sondern im Gegenteil, es gibt die Tendenz, dass sich die Wärme einfach gleichmäßig in der Welt verteilt. Und dieses Prinzip gilt aber dann letztlich für die ganze physische Natur, dass sich alles irgendwann einmal gleichmäßig verteilt. Das heißt, die Welt ist auf einem Wege, zu Staub zu zerfallen, wenn man es einmal so formulieren will. Rein physikalisch gesehen. Das ist der wahrscheinlichste Zustand, dass einmal irgendwann die ganze Welt zu Staub zerfallen wird. Rein physikalisch.
Und warum das mit der Energie geht nicht verloren?
Die Energie geht nicht verloren, das ist richtig. Sie wird weder sozusagen nach dem Energieerhaltungssatz weder erzeugt noch zerstört, sie geht nicht verloren, aber sie verteilt sich gleichmäßig. Das heißt, am Ende steht ein Zustand, wo alles gleichmäßig, sagen wir mal, lauwarm ist und es keine Unterschiede mehr gibt. Also von selber entsteht keine Struktur. Struktur wäre schon, dass da ein heißer Ofen ist und rundherum ist es kalt. Und dann breitet sich die Wärme aus, verteilt sich langsam. Also wenn ich den Ofen einmal eine Weile brennen lasse, dann verteilt sich die Wärme über den ganzen Raum, bis sie gleichmäßig verteilt ist. Irgendwann geht der Ofen wahrscheinlich aus, weil kein Brennstoff mehr drinnen ist. Dann beginnt er sich auch abzukühlen und irgendwann habe ich eine gleichmäßige Temperatur. Also so eine Gleichverteilung tritt ein im Grunde. In der Physik wird das damit begründet, dass das einfach der wahrscheinlichste Zustand ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Hitze an einem Punkt von selber konzentriert. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie sich gleichmäßig verteilt. Das ist einfach eine statistische Frage. Es lässt sich also statistisch zeigen, dass wenn ich dauernd die Dinge herumkugeln lasse, sozusagen, dann nehmen sie den wahrscheinlichsten Zustand ein und der ist immer der Gleichverteilung, der zufälligen, völlig zufälligen Gleichverteilung. Und höchst unwahrscheinlich ist es, dass sich etwas an einem Ort konzentriert, an einem Ort sammelt. Noch unwahrscheinlicher ist eben, dass sich sowas wie ein Ei etwa bildet aus den Naturstoffen heraus. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich die Stoffe irgendwo im ganzen Universum verteilen letztlich einmal gleichmäßig. Und das Leben macht aber genau das Gegenteil. Nicht nur das Leben bringt geordnete Strukturen hervor, sammelt eigentlich Stoffe, sammelt Energie aus der Umgebung auf und baut etwas ganz Kompliziertes. Und das ist eigentlich aus den reinen Naturgesetzen heraus also ein höchst unwahrscheinlicher Zustand. Und trotzdem passiert es, gerade auf unserer Erde passiert es an allen Ecken und Enden. Es geht nur unter großem Energieaufwand. Also es ist auch Energie dazu notwendig, um sozusagen die ganzen Bausteine zusammenzutragen und dann das Leben daraus entstehen zu lassen. Das Interessante ist, dass es eben überall passiert. Die Frage ist nur, wie ist dieser Prozess in Gang gekommen? Weil eben die physikalischen Gesetze an sich lassen es also als unwahrscheinlich erscheinen. Es geht eigentlich immer in die Richtung der Zerstörung. Und darum ist die große Frage, die sich auch die Naturwissenschaftler gestellt haben, nach der Urzeugung zum Beispiel, wie oder wo ist das Leben entstanden plötzlich, trotz dieser widrigen physikalischen Bedingungen. Und bis jetzt, also rein naturwissenschaftlich, so eine wirklich vollkommen befriedigende Erklärung gibt es im Grunde auch noch nicht. Man kann zeigen, wie bestimmte biologische Moleküle entstehen, das kann man im Labor simulieren, aber ein paar biologische Moleküle sind noch nicht ein Lebewesen, noch lange nicht. Also im Grunde, was wir in der Natur beobachten, ist, also einerseits, das Lebendiges zerfällt, wenn es stirbt, zerfällt es. Das ist ein Prozess, den man jederzeit überall auch beobachten kann. Also man kann sehr gut verfolgen, wie das Tote vom Lebendigen abstammt. Aber den umgekehrten Weg, wie aus dem Toten plötzlich das Lebendige entsteht, findet man eigentlich wieder nicht. Denn in der Natur, wenn wir gesagt haben, eigentlich Leben finde ich überall, an allen Ecken und Enden, dann finde ich es aber auch immer so, dass das Lebendige von anderem Lebendigen abstammt. Also ich finde eigentlich nirgendwo den Punkt, wie es aus dem rein Toten, aus dem rein Mineralischen heraus entsteht, sondern immer ist irgendwas Lebendiges der Ursprung, von dem sich ein anderes Lebendiges ableitet. Also sei es irgendein Bakterium, das sich teilt, irgendwelche Zellen, die sich teilen, aber immer steht irgendwo, soweit wir es beobachten können, ein Lebendiges am Anfang. Also der Punkt ist, die entscheidende Frage ist, wie ist plötzlich aus dem Toten was Lebendiges entstanden? Oder, nächste Frage, vielleicht steht sogar das Lebendige am Anfang und das Tote ist erst die Folge davon. Das Tote ist ein Absterbensprodukt des Lebendigen. Vielleicht ist ja ein Denkfehler in dem Ganzen drin. Wer sagt denn, dass das Tote am Anfang war? Wir gehen eigentlich heute so selbstverständlich davon aus, das hat seinen Grund einfach, weil unsere Naturwissenschaft eine sehr physikalisch-mechanistische Prägung hat und da geht man immer mit toten Gegenständen um. Wir sind also gewohnt, mit dem Toten sehr gut und klar denken zu können und aus dem ist das Bedürfnis entstanden, alles aus dem Toten heraus zu erklären. Also alles so wie mechanische Vorgänge zu erklären, alles so zu erklären wie, weiß ich nicht, die Planetenbewegung oder sonst etwas. Und aus dem ist auch das Bedürfnis entstanden, halt aus diesen toten Gesetzmäßigkeiten das Lebendige zu erklären. Aber vielleicht, nur so als Gedankenanregung, vielleicht steht ja das Lebendige am Anfang. Und das Tote ist erst ein sekundäres Produkt. Wer sagt denn, dass das Mineralische am Anfang war? Man müsste dazu wahrscheinlich den Begriff des Lebens allerdings weiter fassen, als wir es gemeinhin tun. Das heißt, Leben muss nicht unbedingt bedeuten, dass es so in Form der Pflanzen oder Tiere gleich unmittelbar auftritt, wie wir sie jetzt auf Erden kennen. Also vielleicht muss man auch einen umfassenderen Begriff des Lebens sich bilden, von dem das, was wir auf Erden an Pflanzen, Tieren, Menschen schließlich kennen, nur eine spezielle Form, eine spezielle Ausprägung ist. Also vielleicht muss man den Begriff ein bisschen weiter fassen. Es ist sehr interessant auch, dass das Leben, zumindest soweit wir es heute sehen, in der Form ja nur auf unserer Erde auftritt. Bei Mars spekuliert man so ein bisschen, ob dort Leben gewesen sein könnte. Oder es ist aber alles noch sehr spekulativ, definitiv, es gibt es nicht. Also im Wesentlichen finden wir es hier auf unserer Erde. Jetzt ist die Frage, wie ist diese Erde überhaupt entstanden? Weil wenn wir die Frage klären wollen, steht am Anfang das Leben oder ist es erst nachher entstanden, dann müssen wir uns also damit beschäftigen, wie ist die Erde selber entstanden. Ist sie entstanden durch einen rein toten physikalischen Prozess oder steht vielleicht schon da ein gewisser Lebensprozess am Anfang? Im Allgemeinen, bei den modernen Theorien der Erdentstehung geht man also von einem rein physikalischen Totenprozess aus. Also in etwa so stellt man sich vor, also es war einmal eine glühende Gaswolke, aus der ist unser ganzes Planetensystem entstanden. Durch die Schwerkraft hat sich das ein bisschen zusammengedrückt immer mehr. Es ist das Ganze in Bewegung geraten, in Rotation. Warum, weiß man auch noch nicht so genau. Sagt halt durch die Gravitationseinflüsse der Umgebung irgendwie, aber so genau geklärt ist es nicht. Die Theorien setzen meistens erst dort an, dass das Ganze halt rotiert. Und dann flacht sich das zu einer Scheibe, mehr oder minder ab, zu einer Gas- und Staubscheibe. Im Inneren verdichtet sich aber durch die Schwerkraft ein Zentrum, aus dem dann einmal die Sonne entstanden ist. Die Sonne ist also durch die Verdichtung, diese Gasmasse ist durch die Verdichtung immer heißer auch geworden, etwa wenn was zusammengedrückt wird, wird es immer heißer. Das kennen wir schon von einer Luftpumpe, wenn man Luftpumpe beim Fahrrad oder so, wenn man heftig pumpt, wird es immer heißer. Bitte? Also es sind zwei Bewegungen. Das eine ist durch die Schwerkraft, geht es zusammen, das ist einfach die Masse, zieht zusammen, Gesetz der Schwerkraft. Das andere ist, es rotiert Und durch Sabotieren gibt es die Fliehkräfte. Die Fliehkräfte wirken genau entgegengesetzt, die ziehen es nach außen. Also aus diesen beiden Prozessen heraus ist diese Gaswolke, die, weiß ich nicht, annähernd kugelförmige Gaswolke, durch die Rotation hat sie sich durch die Fliehkraft abgeflacht zur Scheibe. Das sind die Kräfte, die nach außen ziehen, andererseits die Schwerkraft, die nach innen zieht. Dadurch bildet sich im Inneren einmal ein Zentrum, wo sich ein großer Teil der ganzen Masse zusammensammelt. Diese beiden Kräfte spielen miteinander, könnte man sagen. Jetzt durch das Zusammendrücken wird es immer heißer, wird es noch heißer, die ganze Geschichte. Also Druck erzeugt Wärme. Ist auch so ein physikalisches Grundgesetz, Verdichtung, Druck erzeugt Wärme. Im Beispiel Luftpumpe, wenn ich da viel pumpe, durch das immer Zusammendrücken der Luft wird die Pumpe ziemlich heiß. Braucht man nur angreifen, die wird fast so heiß, kann so heiß werden, dass man sich fast die Finger verbrennt, wenn man heftig gepumpt hat, muss man halt ordentlich tun. In diesem kosmischen Maßstab wird die Hitze allerdings noch sehr, sehr viel größer. Also das geht so ins Bereich der Millionen Grade dann. Also das ist schon sehr, sehr heiß. Und dann beginnt eben ein interessanter Prozess in diesem Inneren dieser jetzt sehr verdichteten Gaskugel im Zentrum, nämlich dass der Kernfusionsprozess gezündet wird. Das ist in etwa derselbe Prozess, der sich abspielt bei der Explosion einer Wasserstoffbombe. Also ein Kern physikalischer Prozess entsteht, so nimmt die Naturwissenschaft an, durch den jetzt Energie erzeugt wird im Inneren dieser Gaskugel. Nicht mehr nur Erwärmung durch den Druck, sondern jetzt zündet da etwas drinnen, es entsteht ein Art Kernbrennprozess und der erzeugt dann dieses Leuchten der Sonne, also dass die Sonne ein selbstständig leuchtender Himmelskörper wird und die Energiequelle unseres Sonnensystems überhaupt. Also man kann sagen, die Sonne ist wirklich die zentrale Energiequelle unseres ganzen Sonnensystems. Das meiste auch an Energie, was wir auf der Erde verwenden, stammt letztlich von der Sonne. In oft sehr verdeckter Form. Also zum Beispiel, wenn wir ein Stück Kohle verbrennen im Ofen, dann stammt die Energie dazu letztlich von der Sonne. Weil die Pflanzen, aus denen die Kohle entstanden ist, haben das Sonnenlicht aufgefangen, haben es aufbewahrt und das steckt letztlich in der Kohle drin. Das heißt, wenn die Kohle im Ofen brennt und leuchtet, dann ist es eigentlich Sonnenenergie, die da drinnen ist. Wir haben eigentlich im Wesentlichen nur Solaranlagen so gesehen. Nur manche sind halt ein bisschen schmutziger, weil sie mehr Gifte erzeugen, wenn sie das wieder freisetzen. Aber im Grunde ist alles Solarenergie in Wahrheit. Fast alles. Ein einziges, was es vielleicht nicht ist, ist, dass im Erdinneren, jetzt müssen wir also weitergehen zur Erde, machen wir noch einen nächsten Stopp, also in der Mitte jetzt haben wir die Sonne, die leuchtet durch den Kernbrandprozess. Rundherum haben wir immer noch diese Staub- und Gasscheibe, die durch die Fliehkräfte nach außen getrieben wird. Dort klumpen sich langsam die Staubteilchen zusammen und formen so die einzelnen Planeten. Im sonnennahen Bereich ist ja relativ wenig Material, glaube ich, da ist die Scheibe relativ klein, da sammeln sich nur die kleineren Planeten, also wie die Erde zum Beispiel, die zählt zu den kleineren Planeten. Weiter draußen können sich riesige Planeten sogar teilweise bilden, weil da ist genug Gasmaterial, genug Staubmaterial vorhanden, dass dann entstehen solche Planeten wie der Saturn oder der Jupiter eben, die sind ja riesig. Die sind riesig groß, die Erde ist so ein kleines Pünktchen im Vergleich dazu. Bestehen aber hauptsächlich aus Gas. Also Jupiter zum Beispiel besteht hauptsächlich aus Wasserstoffgas. Eigentlich dasselbe, aus dem die Sonne besteht. Nur hat es dort nicht gereicht, dass der Druck so groß geworden ist, dass der Kernprozess gezündet hat. Und daher ist es ein kalter Planet. Bei der Sonne war die Masse einfach groß genug, und dadurch die Schwerkraft groß genug, dass die Verdichtung und die Erwärmung dadurch so stark war, dass der Kernprozess gezündet hat. Beim Jupiter nicht und beim Saturn auch nicht. Obwohl die nahe an der Grenze sind, sagen die Physiker heute. Also deshalb, wenn es ein bisschen größer noch gewesen wäre, dann hätte der Jupiter zum Beispiel auch zu einer Sonne werden können. Mit den Teleskopen kann man das durchaus beobachten, dass es sogenannte Doppelstern oder manchmal sehr selten auch Dreifachsternsysteme gibt. Da ist genau das passiert. Also das heißt, dieser Prozess, der in unserem Sonnensystem stattfindet, scheint woanders im Kosmos auch immer wieder zu passieren. Also wir sind in dem Sinn nicht ein Sonderfall, sondern das scheint öfters zu passieren. Ob dann dort auch so kleine Planeten sind wie unsere Erde und ob dort auch Leben entstehen konnte oder nicht, kann man natürlich von unserer Erde aus sehr schwer beobachten, weil das ist halt sehr weit weg und da reichen selbst die größten Teleskope, selbst das Weltraumteleskop reicht also nicht mehr aus, um das zu beobachten. Da kann man gerade noch diese großen, so Jupiter-ähnliche, Saturn-ähnliche Planeten kann man mittlerweile teleskopisch feststellen. Auch wenn sie nicht zur Sonne geworden sind, die kann man mittlerweile wirklich mit den Teleskopen beobachten, aber so kleine wie unsere Erde nicht. Ja.
Das physikalische Grundprinzip
sie bis
sich alles sozusagen verbracht und eine Energie in
eine es ist richtig. Es ist richtig. Es geht. Das Interessante ist nämlich, dass das Ganze auf Kosten, wenn sich irgend sowas ein bisschen bildet, dann geht es auf jeden Fall immer auf Kosten, dass irgendwo anders im Umfeld eine noch größere Unordnung gebildet wird. Das ist das Interessante. Also, wenn Ordnung entsteht, das ist eine sehr, ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiger Punkt, wenn irgendwo eine gewisse Ordnung entsteht und da entsteht offensichtlich eine gewisse Ordnung aus der zuerst ungeordneten Gaswolke, bildet sich dieses Zentrum einerseits und die Scheibe auf der anderen Seite, also es entsteht eine Ordnung, dann ist das erkauft damit, dass im Umfeld eine noch größere Unordnung entsteht. Das ist also ein beinhartes physikalisches Grundprinzip. Insgesamt, sozusagen, ist das Universum immer auf dem Weg Richtung Unordnung. Es kann nur plötzlich lokal einmal eine gewisse Ordnung entstehen, aber dann muss im Umfeld Unordnung entstehen. Aber insgesamt geht es immer in Richtung größerer Unordnung und letztlich irgendwann einmal wird es so sein, dass die Sonne, sagt die Physik, den Kernprozess, dass der zu Ende geht, dass also der Kernbrennstoff sozusagen verbraucht ist, auch wenn das halt Milliarden Jahre dauert, aber irgendwann ist es aus und dann wird das Ganze zerfallen wieder zu einer völlig gleich verteilten Staubwolke irgendwann, einmal Gas- und Staubwolke.
Wir haben aber dieses Ordnungsprinzip als ein Prinzip des
Lebendigen. Richtig. Ja, das ist das Interessante dran. Da habe ich ja vorher gesagt, interessant ist zum Beispiel, man geht jetzt davon aus, also die Schwerkraft hat das zusammengezogen, das ist noch was ganz gut Erklärbares, rein physikalisch. Das nächste ist, dass es in eine Rotation kommt. Und so genau weiß eigentlich niemand, warum das in eine Rotation gekommen ist. Was setzt das Ganze in Bewegung? Weil ohne diese ganzen Bewegung nämlich würde die Ordnung gar nicht zustande kommen. Weil dann würde nur passieren, das Ganze stürzt zusammen, von mir aus zündet der Kernprozess und dann explodiert eigentlich das Ganze wieder und sehr viel ist nicht gewonnen.
Der Ausgangspunkt war eigentlich totales Chaos in dem
Fall. Richtig.
Ja. Aber wer hat den totalen Chaos geschaffen? Aus nichts kann er nichts.
Das
ist jetzt nur der Bundestag, da ist der
Richtig. Ich sage jetzt nur mal, was die Naturwissenschaft sagt. Das ist, ganz richtig. Also es sind ein paar offene Enden. Ich meine, ein ganz offenes Ende ist natürlich, wo kommt überhaupt die ganze Energie im Kosmos her? Wo kommt der ganze Stoff, die ganze Substanz her? Also man sagt halt Urknall. Also irgendwann ist das Nichts explodiert und plötzlich... Ich meine, da geben aber die Naturwissenschaft auch zu, also über die Grenze kommen wir nicht hinaus. Wir können feststellen, die Spuren dieser Explosion, die zeigen sich im ganzen Kosmos, weil da ist immer noch die Explosionsbewegung sozusagen sichtbar irgendwo. Aber warum, wieso Und was ist überhaupt explodiert? Das ist die nächste Frage. Also der Anfang ist sehr kurios sozusagen. Aber in der Naturwissenschaft beschränkt man sich halt immer so auf die mittleren Bereiche, die man überschauen kann, wo man was Berechenbares findet, mit denen beschäftigt man sich, aber man muss sich bewusst sein, dass die Anfangszustände, die liegen eigentlich total im Dunkeln. Also das heißt, es wäre falsch zu sagen, die Naturwissenschaft, die kann jetzt komplett erklären, wie das Ganze und warum das Ganze entstanden ist. Sie kann für einen gewissen Zeitabschnitt angeben, wie die Dinge passiert sind, welche Gesetzmäßigkeiten da so im Groben herrschen. Nicht mehr und nicht weniger, das ist durchaus was Interessantes, aber man muss sich bewusst sein, es ist sicher nicht die ganze Geschichte.
Ja, eigentlich ist auch der Wissenaufwand, den man zum Beispiel macht mit dem Mathematik, ist ja eigentlich ein Weg, da probiert man halt, den Kurs zu produzieren, aber eigentlich ist ja das überhaupt nicht der Anfang.
Nein, erstens ist das überhaupt nicht der Anfang, zweitens wird man mit den Energiemengen letztlich nicht dorthin zu kommen, nicht hinkommen, wirklich genau die Situation des Urknalls zu simulieren. Man kann gewisse Teileffekte simulieren, aber an die Energiemengen, die damals, so, zumindest so wie es die Naturwissenschaft sagt, tätig waren, kommt man niemals heran. Ich meine, da bräuchte man einen Beschleuniger, der so groß wie das ganze Universum ist letztlich. Also das ist.
Ja,
ja.
Ja. Das nachzuvollziehen, das kann man wahrscheinlich in der Theorie auch nachvollziehen.
Ja, das ist es auch. Und ich meine, in die wirklichen Bereiche, also die ganzen Theorien wirklich über den Urknall, letztlich wird das ja alles nur theoretisch berechnet, weil selbst mit diesen größten Maschinen man niemals dorthin kommt, das bis zum letzten Beistrich experimentell beweisen zu können. Darum sagen ja viele Physiker heute schon, die Physik ist eigentlich geworden eine Art spekulative Metaphysik. Das heißt, wir sind in Bereichen, die man nicht mehr durchs Experiment nachvollziehen kann, wo man nur mehr rein mit dem Denken hineingeht und sich dann ein gewisses Modell entwickelt und schaut, ob das in sich stimmig ist zumindest und ob es übereinstimmt mit den Beobachtungen, die wir heute machen kann. Also man zieht eben Schlussfolgerungen daraus und wenn das mit unserer heutigen Situation übereinstimmt, sagt man, die Theorie ist zumindest nicht falsch. Ob sie richtig ist, kann man eh nicht sagen. Man kann zumindest sagen, bis jetzt habe ich noch keinen Widerspruch gefunden. Mehr kann man gar nicht sagen. Also es ist hoch spekulativ. Also überall, wo diese Anfänge beobachtet werden oder beschrieben werden, naturwissenschaftlich ist alles hochspekulativ. Das muss man sich sehr bewusst sein und ist es sich aber nicht immer, weil oft dann namentlich in so populärwissenschaftlichen Büchern wird das wie ein Faktum dargestellt. Also da gab es den Urknall und da ist also das Nichts explodiert und dann gab es also diese Gaswolken, die haben sich zu Sternen verdichtet und die sind in Rotation gekommen, die Gasscheiben, und so sind die Planeten entstanden. Das ist so das simple Bild, aber man übersieht, dass da sehr, sehr viele offene Fragen dabei sind. Also man darf das nicht einfach als Faktum hinnehmen. Ich meine, ein Faktum ist, dass wenn es runterfällt, dass es sich in tausend Bestandteile auflöst und dass daraus nie wieder ein ganzes Ei von selber wird. Das ist ein Faktum, das kann man beobachten. Darum habe ich gesagt, also man kann überall beobachten, wie Lebendiges stirbt und zu Totem wird, aber bis jetzt hat noch niemand beobachtet, wie aus dem Toten das Lebendige wird. Weil alles Lebendige, was wir auf Erden haben, stammt von anderem Lebendigen ab. Das sind die Fakten, die man sehen kann. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man nach dem Ursprung des Lebens fragt. Also das sollte man nicht aus dem Hinterkopf sozusagen vergessen, diesen Punkt. Aber schauen wir uns noch ein bisschen also diese Erde an, wie die jetzt entstanden ist. Also nach den heutigen Theorien sind eben diese Gas- und Staubteilchen, die da jetzt herumsausen, weil das Ding aus irgendeinem Grund rotiert, die packen sich zusammen. Kann man sich von mir aus nur erklären, durch schwere Kräfte, durch Adhäsionskräfte biegt es aneinander, wie oft auf ein Ding, durch elektrostatische Kräfte von mir aus biegen die Dinge zusammen und dann formen sich halt diese großen Klumpen. Wobei man sich denkt, dass dort noch sehr viel Energie drinnen ist, dass das sehr heiß ist und dass das Ganze eigentlich als mehr oder minder glutflüssige Kugel zunächst entsteht. Zusätzlich deswegen, weil ja 100.000 kleine Gesteinsbrocken auftreffen drauf und durch die Wucht des Aufpralls wird es noch mehr erhitzt. Also man denkt sich das Ganze sehr, sehr glutflüssig am Anfang. Man hat bei dem Ganzen allerdings ein großes Problem bei diesen Theorien. Wie kommt dann irgendwann einmal das Wasser auf die Erde? Weil unter den Bedingungen müsste alles Wasser eigentlich verdampft sein. Und wie kommt es dann auf die Erde hinein? Da gibt es dann alle möglichen umständlichen Theorien, wie das später durch Meteoriteneinschläge hineingekommen ist, die irgendwo aus der Tiefe und der Kälte des Alls das Wasser gebracht haben. Gibt es auch noch nichts wirklich ganz Befriedigendes. Naja, aber irgendwann einmal hat sich das Ganze abgekühlt. Das ist wieder physikalisch erklärbar, weil ja die Wärme sich ausbreitet. Also irgendwann wird es kälter, so wie der Kaffee in der Schale, wenn man lang stehen lässt, wird auch irgendwann kalt werden. So wird also die Erde auch irgendwann kalt und dann wird sie aus dem Glutflüssigen halt zunächst einmal ein toter mineralischer Klotz oder eine tote mineralische Kugel. Die nächste Frage ist eben dann, wie entsteht auf dem Ding das Leben? Das ist schon wieder schwierig. Es gibt gewisse Experimente, die zeigen, dass zumindest unter den damaligen Bedingungen, soweit man sie heute rekonstruieren kann, sich gebildet hat um diesen Gesteinsklotz eine gewisse Gashülle, also eine Atmosphäre, die allerdings anders war als unsere heutige, indem sie vor allem namentlich keinen Sauerstoff enthielt. Also freier Sauerstoff war nicht vorhanden, aber es war drin Stickstoffgase, Ammoniak und solche Dinge, Methan, Gas, alles Mögliche. Und in dieser Atmosphäre der Urerde, sagt man, ist jetzt durch die Einstrahlung der Sonnenenergie, durch Blitze, die sich bilden, also es war offensichtlich so, dass da schon Gewitter gegeben hat, durch diesen Energieeinfluss haben sich daraus die ersten Biomoleküle gebildet. Also namentlich Aminosäuren, das sind also die Bausteine des Eiweißes, und die ersten Nukleotide, das sind also die Bausteine, aus denen sich unsere Gene letztlich aufbauen. Das kann man experimentell zeigen, wenn ich so eine Uratmosphäre im Labor simuliere und jetzt elektrischen Entladungen zum Beispiel aussetze, also dadurch heftige Energie zuführe, dann bilden sich diese Bausteine. Das ist nachvollziehbar, das funktioniert. Das kann man im Labor machen, innerhalb von einer Woche, wenn man das laufen lässt, findet man Aminosäuren, findet man Nukleotide, das geht. Also so, dass man annehmen kann, zumindest in der Erdentwicklung haben wir ja noch viel längere Zeiträume zur Verfügung. Also die Grundbausteine des Lebens können auf jeden Fall unter diesen Bedingungen ganz rein chemisch-physikalisch entstehen. Das heißt noch lange nicht, dass das daraus sich ein Lebewesen bildet. Das ist noch lange nicht gesagt. Das ist dann schon wieder ein sehr gewagter Sprung zu sagen, aha, ein paar Bausteine gibt es. Also ist die Erklärung, die Entstehung des Lebens erklärt. Da sind wir noch weit davon entfernt. Die Bausteine alleine genügen noch nicht. Das ist so, als wie wenn wir zunächst einmal ein Haus hätten und die ganzen Ziegelsteine und Holzbretteln und alles da liegen hätten, aber kein Bauplan dazu. Die kann ich jetzt alle durcheinander würfeln, die Ziegelsteine, deswegen wird kein Haus daraus entstehen. Und so ist also nicht gesagt, dass durch Durcheinanderwürfeln von ein paar Aminosäuren plötzlich ein Lebewesen dasteht. Das ist immer der Zaubertrick. Die Antwort ist dann meistens, naja, es sind lange Zeiträume. Es sind lange Zeiträume und zufällig ist halt irgendwann einmal das Richtige entstanden und das übergeblieben. Das ist immer der Zaubertrick. Da wird das Kaninchen aus dem Hut gezogen und der Trick dahinter ist immer lange, lange Zeiträume. In langen Zeiträumen ist statistisch alles möglich und damit ist die Erklärung abgeschlossen, wenn ich das jetzt so ganz kurz sage. Die Rechnungen sind immer richtig, das ist klar, weil man immer die Voraussetzungen entsprechend anpasst, dass sich das halt ausgeht. Berechnen kann man alles, Papier ist geduldig. Aber ob es wirklich so passiert, ist sehr zweifelhaft. Also man sagt halt, in langen Zeiträumen kann selbst das Unwahrscheinlichste passieren. Und schwupps, plötzlich ist das Leben da. Ich weiß nicht, ob sich diese Erklärung befriedigt oder nicht. Eine wirkliche Erklärung ist es eigentlich nicht. Also, zumindest ist es dann, man sagt, dass die Entstehung des Lebens ist purer Zufall. Das heißt, ich erkläre eigentlich gar nichts im Grunde. Es ist halt zufällig da. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen und Ende der ganzen Geschichte. Interessant ist, dass es einzelne Forscher gibt, die zumindest den Anfang der Erdentwicklung ein bisschen anders sehen. Und die überhaupt also die Erde als Ganzes nämlich nicht als toten Klotz ansehen, sondern selber als ein lebendiges Wesen. Also da gab es zum Beispiel in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, muss man ja schon sagen, also in den 1960er Jahren, ist entstanden diese sogenannte Gaia-Hypothese. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Das war von zwei britischen Forschern, Lynn Margulis und James Lovelock. Die haben eine Theorie, es ist auch nur eine Theorie natürlich, entwickelt, dass die Erde als Ganzes ein Lebewesen ist. Natürlich nicht so auf Eiweißbasis wie wir oder wie die Pflanzen oder die kleinsten Bakterien, aber dass sie doch typische Merkmale eines Lebewesens zeigt, nämlich dass sie eine gewisse Grundstruktur dynamisch bildet und selbst erhält, auch unter wechselnden äußeren Bedingungen. Das ist nämlich das Typische für das Leben. Ein Lebewesen bewahrt seine typische Form, seine typische äußere und innere Struktur unter wechselnden äußeren Bedingungen. Und hält sie aufrecht, während das bei einem rein toten Gegenstand nicht der Fall ist. Ein rein toter Gegenstand zerfällt höchstens irgendwann. Also wenn Sie den Unterschied nehmen, ich weiß nicht, eine Marmorstatue irgendwann, dann bleibt die sicher lange Zeit erhalten, aber irgendwann wird sie durch Erosion zerstört sein, wenn ich sie nicht wieder ausbessere und poliere und so weiter. Ein menschlicher Körper behält seine Struktur bei, solange er lebendig ist und regeneriert sie immer wieder. Selbst wenn eine Verletzung wo auftritt, regeneriert er sie von innen selber. Eine Statue tut das nicht. Da muss ich kommen als Bildhauer und das wieder ausbessern. Also was Totes regeneriert sich nicht selber. Was Lebendiges ja. Und solche Prozesse meinen diese zwei Forscher eben auch gefunden haben bei der Erde als Ganzes. Zum Beispiel, dass die Atmosphäre sich relativ stabil hält, dass der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre stabil bleibt. Das ist gar nicht selbstverständlich. Weil Sauerstoff ist eigentlich eine sehr hochreaktive Substanz. Das heißt, eigentlich müsste schon alles verbrannt sein auf der Erde und dann ist der Sauerstoff nur mehr in Form von Verbindungen da. Oder Eisen errostet und solche Dinge. Also Sauerstoff wird sehr schnell verzehrt. Sicher, die Lebewesen auf der Erde spielen eine große Rolle dabei, dass dieser Sauerstoffgehalt miterhalten wird. Aber eben noch weitere Prozesse. Also ein paar gibt es, die sagen, die ganze Erde ist ein Lebewesen. Dann gibt es noch was Interessantes. Bin ich erst vor zwei Monaten etwa darauf gestoßen worden, habe ein Buch zur Rezession bekommen, auch von einer Forscherin, Eva Nesenius, die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich der Planetenembryo. Und sie sagt oder entwickelt auch eine Theorie oder ein Modell, dass die ganze Erde schon am Anfang sich unter lebensfreundlichen Bedingungen gebildet hat, sagen wir es einmal so. Sie sagt, es ist durchaus nicht notwendig, dass am Anfang steht dieser glühende, schmelzflüssige Gesteinsblock oder wie immer das ist, sondern sie berücksichtigt die Tatsache, dass in diesem ursprünglichen Gasnebel, von dem wir gesprochen haben, durchaus sehr viel Feuchtigkeit enthalten ist. Das lässt sich heute spektroskopisch nachweisen, dass in solchen Gasnebeln nämlich sehr viel wasserstoffhaltige Verbindungen sind, sprich letztlich Wasser. Dass die gar keinen so unbeträchtlichen Teil ausmachen. Und sie geht davon aus, dass gerade in der Entfernung, in der unsere heutige Erde kreist um die Sonne, dass da eigentlich auch Temperaturen sind, wo tropfbar flüssiges Wasser bereits vorhanden gewesen sein kann. Und das heißt, die Erde hat sich eigentlich aus so einem großen Flüssigkeitstropfen herausgebildet. Was sehr gut auch natürlich diese Kugelform der Erde überhaupt erklärt, weil die Kugelform ist die Tropfenform eigentlich. Das ist die ideale Tropfenform, nur auf Erden durch die Schwerkraft ist so ein bisschen nach unten verzerrt der Tropfen, aber ein richtiger Tropfen ist kugelförmig. Sicher, das lässt sich auch mit einem glutflüssigen Ball erklären, ist klar, das ist ja auch eine viel zähere Flüssigkeit, aber auch eine Flüssigkeit. Aber sie geht also davon aus, dass nicht diese hohen Temperaturen waren, sondern dass am Anfang also schon dieses Wasserelement, das einen ganz bedeutenden Anteil gehabt hat, und dass damals schon sich gebildet haben, eben diese ersten Lebenssubstanzen, also diese Aminosäuren und so weiter. Also bereits ganz am Anfang der Erdentwicklung. Und sie sagt, also eigentlich ist die Erde als Ganzes das irdische Urlebewesen. Das erste Lebewesen, das es gab, war die Erde selber. Da sind bereits die ersten Lebensprozesse entstanden. Und das heißt, wir suchen dann nicht nach einer Erklärung, wie es auf einem toten Felsklotz das Leben entstanden, sondern zumindest sind wir jetzt so weit, das Leben ist gleichzeitig mit der Erde entstanden. Die Erde ist von Anfang an als ein lebendiges Wesen gebildet worden. Richtig. Und sie sagt eben dann weiter, also von diesem Urlebewesen Erde stammen sozusagen zwar wirklich unmittelbar alle anderen irdischen Lebewesen ab. Das erklärt natürlich sofort ganz problemlos, warum Leben ziemlich am Anfang der Erde schon nachweisbar ist. Nicht? Man kann ja sehr schwer bis ganz in die frühesten Zeiten wirklich zurückschauen. Aber man findet heute Spuren des Lebens, die zurückreichen so in den Bereich von etwa 4 Milliarden Jahren. Das ist also relativ knapp nach dem Beginn der Erdentstehung. Weiter zurück kann man nicht schauen. Also was früher war, weiß man einfach nicht. Das ist alles Spekulation. Aber ihr Modell erklärt zumindest, dass das sehr frühzeitig schon da ist. Weil es eben gleich am Anfang gebildet wurde. Erklärt allerdings noch immer nicht, wieso ist das Ganze wirklich lebendig geworden. Das erklärt es noch immer nicht. Also aber wir sind schon ein bisschen eine Spur zurückgerückt. Also es ist nicht auf einem toten Felsklotz entstanden. Naja, fragen wir uns einmal, was ist Leben überhaupt? Weil wir reden jetzt die ganze Zeit so selbstverständlich über das Leben. Jeder weiß, wenn was lebendig ist und wenn es nicht lebendig ist, aber was, wie fassen wir das begrifflich?
Das Atmen auch dazu.
Es gehört das Atmen dazu.
Wir wollen dazu eine Aussage vom Schreiber ein, die interessant ist, der sagt nämlich, die Weisheit lebt in Licht. Das ist aber ein Lebensbegriff.
Ja, das war sehr, sehr Interessantes. Ja, das war sehr Interessantes, ja. Gut. Bewegung, also was ganz starr ist, ist sicher nicht lebendig. Also ein toter Körper ist starr, unveränderlich, höchstens zerfällt er im Laufe der Zeit. Das ist das Einzige, was passieren kann. Also eine gewisse Bewegung gibt es auch, aber die ist Zerstörungsbewegung höchstens.
Wachstum
ist was ganz Wichtiges, richtig. Also ein Lebewesen, eine Pflanze oder selbst das kleinste Bakterium ist nicht plötzlich, bumm, da, sondern es wächst aus einem ganz kleinen Keim heraus und gestaltet sich dann langsam nach und nach.
Fortpflanzung
ist was Wichtiges.
Das Gefühl und die Sehnen und die Intelligenz und so weiter,
das gehört auch dazu. Wobei ich da vielleicht noch die Frage stellen will, es gibt einen gewissen Unterschied bei Wenn ich betrachte etwa die Pflanzenwelt, die kann man doch durchaus als lebendig bezeichnen, ist ja nichts Totes. Die Frage ist, ob sie beseelt ist, ob die Pflanze etwas empfindet. Bitte?
Nicht beseelt. Herr Martin hat ja diese Versuche gemacht mit den Pflanzen, ob sie Menschen würden oder nicht.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Die Frage ist, ob das tatsächlich Beseelung ist, müssen wir jetzt unterschiedliche Pflanzen. Nämlich Beseelung. Also dazu müsste man mal klären, was wir überhaupt mit Beseelung meinen. Nicht wahr? Dass etwas reagiert auf äußere Reize, ist noch nicht das Kriterium, weil in meiner Mausefalle reagiert auf eine Maus und schnappt zu. Könnte man sagen, na, die ist auch beseelt, weil sie schnappt die Maus. Also das Reagieren auf Reize sagt noch nicht, dass es beseelt ist. Beseelt heißt, dass ein inneres Erleben da ist. Das kann dumpfer, heller sein. Das ist die Frage, ob dieses innere Erleben bei der Pflanze oder bei welchen Pflanzen da ist. Bei den Tieren ist es mit Sicherheit da. Wobei man doch, wenn man ein bisschen einfach nur mit Gefühl sich die Tiere anschaut, einen Unterschied sieht zwischen den niederen Lebewesen, etwa, weiß ich nicht, einer Regenwurm, Nacktschnecke, genau, und dann etwa, weiß ich nicht, einer Katze, einem Hund oder einem Affen oder irgend sowas, also den höheren Tieren. Da ist sicher ein gewisser Unterschied im Bewusstseinsgrad, das heißt im Grad des inneren Erlebens. Ein Regenwurm erlebt sicher etwas. Aber das ist ein sehr, sehr dumpfes, vielleicht ganz großartiges Erleben, aber sicher kein so klares, waches Bewusstsein, dass der Regenwurm jetzt da ein ganzes Weltbild sich daraus zimmern könnte vielleicht. So, es ist ein sehr dumpfes Erleben, ein sehr wohliges, wenn die Erde schön warm und feucht ist, vielleicht eher unangenehmeres Erleben, wenn die Erde ausgetrocknet ist. Man versucht mir jetzt ein bisschen in seinen Regenwurm hineinzuversetzen, aber es ist nicht sehr differenziert, dieses Erleben, oder nicht auf allen Ebenen sehr differenziert. Ich meine, es ist sicher sehr differenziert bezüglich der Qualität eben der Feuchte, Erdwärme und diese Dinge, weil ein Regenwurm spürt das unheimlich gut.
Man kann sagen, ob die Lebensqualität mit aufhören, das ist die Beseelung in dem Sinn, weil eigentlich ist ja der Mensch, auf der Erde sich weiterentwickelt und durch seine geistige Fähigkeiten eine Entwicklung vornimmt, die dem Tier eigentlich nicht gegeben
ist. Richtig, ja. Richtig. Das, damit sind wir bei einem noch weiteren Punkt. Also man könnte sagen, Mineral, Pflanze, Beseelung und dann noch das Geistige. Also das, was uns Menschen auszeichnen sollte, mehr oder weniger. Ja.
Vom Leben,
richtig.
Bewegung und dann war aber
Seele. Ja, genau. Genau. Na, darum.
Wachstum.
Wachstum, richtig.
Was in meinen Augen fürs Leben in unserem Sinn wesentlich ist, zum Beispiel, wie es ja angedeutet, so erste Organismen.
Ja.
Oder Schimmel entstehen oder so.
Ja. Ja, ja, sicher, absolut.
Das Wesentliche fürs Leben ist dieses Zielgerichtete. Also, wie man also sagt, theologisch, das war nur so was schwabbelt, das nehmen wir an, das man in der Arbeit zeigt. Das ist sicher nicht Leben in dem Sinn, in der Zielgerichtete.
Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, die Zielgerichtetheit. Jetzt,
die Zielgerichtete, da kommt dann schon dazu, die Fortpflanzung und die Entwicklung und so. Ja, und das würde aber nur ein erzeugtes, lebendes Bakterium.
Ja.
Aber hat das wahrscheinlich nicht. Es lebt zwar auch, aber es hat das nicht. Das ist nicht bewusst.
Ja.
Da hat man natürlich da jetzt einen Anfang, einen Begriff, den man sagt, mit ganz wenig,
Also ich suche einfach jetzt noch einen sehr umfassenden Begriff. Der kann natürlich, der ist sicher noch sehr unscharf, aber dass wir irgendwie ein Kriterium einmal haben. Nämlich, die Frage ist, wenn man den Begriff zu eng fasst, wird man wahrscheinlich viele Dinge, die eigentlich auch schon irgendwie unter dem Begriff des Lebendigen fallen, übersehen. Das ist der Punkt. Wenn man heute wen fragt, dann ist Leben, naja, was wir an Pflanzen kennen, an Tieren, an Menschen kennen. Und abgesehen davon, alles andere ist tot. Das ist vielleicht schon ein Problem, dass wir dazu sehr fixiert sind auf die Lebensformen, die uns so halt täglich vor der Nase herumlaufen oder vor uns wachsen. Ob man den Begriff nicht ein bisschen allgemeiner noch fassen muss, um auch andere Lebensphänomene noch zu entdecken.
Das mit der Form ist nämlich das, wir dann sie erst dann als lebendig bezeichnen, wenn es in Form ist, wenn es ein Material
ist. Die Form ist was ganz Wichtiges.
Ich habe ja das gesagt, diese Weisheit, die im Licht
lebt,
keine Form.
Richtig.
Das heißt, die Frage ist, ob das Lebendige nicht etwas ist, was hinter den Formen bildsam wirksam ist und in Formen hinein sich auch materialisieren kann.
Mhm.
Und der Begriff des Lebens aber jetzt über das hinaus ist.
Mhm.
Nur für uns wahrnehmbar, sondern nur die Formen, die sich in der
Richtig. 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 Aber der Begriff Form ist sicher mal was sehr, sehr Wichtiges, weil für jedes Lebewesen ist sicher eine bestimmte, ganz typische Form charakteristisch, die aber durch Wachstum entsteht. Also es ist nicht eine starre Form, sondern es ist eine dynamische Form, eine dynamisch sich entwickelnde, eine sich fortpflanzende Form auch. Aber es ist eine ganz bestimmte charakteristische Form, nicht wahr? Wenn wir es einmal bei den Lebewesen nehmen, die wir kennen, eine Rose hat eine ganz bestimmte Form und die ist anders als die Form einer Lilie. Es gibt zwar sicher gewisse Gemeinsamkeiten unter allen Pflanzen, aber jede einzelne Art hat ihre ganz typischen Formmerkmale. Und genau die behält sie unter allen Bedingungen bei und wenn sie das nicht mehr kann, dann stirbt sie. Eine Rose bleibt immer eine Rose, also eine Rose wird nicht plötzlich eine Lilie. Das ist das Interessante. Bitte.
Bitte, wie ist das eigentlich mit den Steinen, zum Beispiel Lava,
die auf
ja. die Steine kommt,
ja.
bewegt sich ja. Und das wird ja dann auch Stein, also da ist ja auch irgendwas.
Da ist auch Bewegung drinnen. Ja. Da ist also etwas fließend.
Das ist ja noch ein Beweis, dass die Erde schon was Bewegendes ist.
Ja, richtig. Die Frage ist, ob jetzt bei diesen magmatischen Erscheinungen, also das Magma, das da herauskommt, ob das, und da komme ich jetzt wieder auf das Formprinzip zurück, ob das dann eine bestimmte typische Form annimmt oder ob das eine rein amorphe, zufällige Gestaltung ist. Das wäre nämlich ein wesentlicher Unterschied. Also Bewegung alleine genügt noch nicht.
Nein, aber es geht ja darum,
sondern es geht
darum, die Funktion. Denn die Funktion, die dieses Gestein ja erfüllt, ist etwas, was fürs Leben
das ist richtig. Das ist richtig. Es ist vielleicht nur die Frage, wo da das Lebewesen dazu zu suchen ist. Ob sozusagen der einzelne Magmastrom schon das Lebendige ist oder ob er nicht Teil des größeren Ganzen ist, nämlich der Erde als Gesamtlebewesen. Das muss man vielleicht auch noch unterscheiden, sozusagen, wo finde ich das ganze Lebewesen.
In Formation. Also im Sinne von dieser Lavastein, genauso wie in der
Homöopathie,
dann diese Übertragung des Wirkstoffes, sind Sachen, die jetzt dann formlos in anderen übertragen werden. Also es hat über dieses Flüssige kommt vielleicht Information nach oben, die dann in Folge für alles Mögliche,
wenn
dann mal versuchen, das Lebendige wirksam
ist. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt, das ist jetzt genau bei dem, was mein nächster Unterpunkt wäre. Den habe ich genannt, lebendiges Wasser, Leben abseits des Gewohnten. Wenn wir jetzt diesen Begriff also mit der Formbildung, Wachstum, Reproduktion dieser Form, sich erhalten einer bestimmten typischen Form nehmen, dann gibt es ein ganz interessantes Phänomen, nämlich wenn man das Wasser betrachtet. Wasser ist ein ganz, ganz interessanter Stoff, der eigentlich einzigartig in der Welt ist. Nur so chemisch H2O, es scheint das so was Dutzendware zu sein, aber von seinen inneren Eigenschaften ist er was ganz Spezielles. ist am lebenswichtigsten. Und das nicht ohne Grund. Wasser hat nämlich eine ganz interessante Eigenschaft. Es können sich im Wasser selber Strukturen bilden. Nicht nur durch die Wasser, wenn man es jetzt nennen muss, die Wassermoleküle, die laufen eben im flüssigen Wasser jetzt nicht einfach nur wild chaotisch durcheinander, sondern sie bilden gewisse Formen. Man nennt das die sogenannten Wassercluster. Man hört alles Englisch aus, also es sind einfach gewisse geordnete Strukturen, die sich bilden können, unter bestimmten Bedingungen. Und das Interessante ist, dass diese Formen, die sich da im Wasser drinnen bilden, die man natürlich so mit freien Augen nicht sehen kann, sondern das sind also ganz winzige Strukturen, die sich bilden, die man aber heute bereits auf spektroskopischem Weg nachweisen kann, dass sie vorhanden sind. Und das Interessante ist, diese Strukturen werden dynamisch aufrecht erhalten. Das heißt, bestimmte Strukturen, die sich dem Wasser eingeformt, eingebildet haben, wenn das Wasser informiert worden ist, werden gleich darauf kommen, wie das zugehen kann, dass sich bestimmte Strukturen nämlich bilden, dann bleiben diese Strukturen stabil. Das heißt, selbst wenn sie sich auflösen, bilden sie sich sofort wieder neu. Sie erhalten sich eigentlich dynamisch, sie sind nicht starre Formen, sondern sie bilden sich, vergehen wieder, bilden sich wieder neu und sind also fast nicht loszuwerden im Grunde. Die haben also eine unglaubliche Stabilität, die ganz erstaunlich ist. Und sie haben auch sogar diese sogenannte Fortpflanzungsfähigkeit in gewisser Weise, weil wenn ich Wasser nehme, das diese Strukturen in sich hat und sozusagen impfe anderes Wasser damit, das heißt ein Tropfen dazugebe und das Ganze gut schütteln tue, das heißt in einen Bewegungsprozess hineinbringe, dann wird das Ganze Wasser erfasst davon, auch diese Strukturen zu bilden. Das heißt, sie reproduzieren sich.
Wasser hat eine bestimmte Form, die ausdrückt, dass es Wasser ist. Und das heißt, da
brauche
ich
ja
nicht
drüber
umgetroffen,
ja.
Dieselbe Form
schon sein. Ja, aber die Clusterform ist in weiten Grenzen beeinflussbar. Und zwar hängt es zusammen damit, mit welchen anderen Substanzen das Wasser in Berührung gekommen ist. Da sind wir jetzt irgendwo beim Grundprinzip der Homöopathie. Ich nehme Wasser, löst darin irgendeine Substanz auf, also weiß nicht, zum Beispiel Silbernitrat. Mach einmal konzentrierte Lösung. Dann formt sich das Wasser so, dass es um die Silberionen herum, die Silberatome herum, eine gewisse Form bildet. Indem es das auflöst, bildet es also gewisse Formen rundherum. Diese Formen sind jetzt typisch für das Silber, das drinnen ist. Wenn ich Gold reingebe, bildet es andere Formen. Wenn ich, weiß ich nicht, Belladonna auflöse da drin, bildet es wieder andere Formen. Und diese Strukturen bleiben erhalten, das ist das Interessante, nämlich selbst wenn ich das Ganze jetzt verdünne, ich verdünne das Ganze, dann ist immer weniger Silber letztlich drin. Also mit immer wieder frischem Wasser verdünne ich es. Das Wichtige ist, dass es dabei verschüttelt wird. Und der Verschüttelungsprozess ist das Allerwichtigste dabei. Wenn ich es nur einfach zusammenschütten tue, passiert nämlich gar nichts. Genau. Aber wenn ich das jetzt diesen Prozess der Dynamisierung habe, dann werden diese Formen, die abstammen eigentlich vom Silber, das drinnen ist, das hat die ausgelöst im Wasser, dann werden diese Formen reproduziert und ergreifen den ganzen Wasserbereich. Also auch wenn ich immer wieder frisches Wasser dazugebe, ergreift es den ganzen Bereich.
Gut, aber wenn wir so weit sind, dann muss man das ja auch dazu sagen.
Ja.
Aber anders. Ja. Sonst könnt ihr ja mit der D1 genau dasselbe machen wie mit der Urdiktur. Warum habe ich dann auch D30?
Ja, ja. Das Interessante, der Unterschied zwischen der D1 und der D30 ist der, dass ab einer gewissen Verdünnung praktisch kein einziges Atom der Ursubstanz mehr drinnen ist. Nicht wahr? Das kann man rein statistisch ausrechnen, also wann noch etwa der 23 Verdünnungsschritten ist von der Ausgangssubstanz nichts mehr drinnen. dann habe ich nur mehr die Wasserformen drinnen. Die sind geblieben. In der Wasserform steckt Information, die könnte man jetzt so primitiv sagen, das Negativbild ist zu dem ursprünglichen Silber, das drinnen war. Oder Gold oder was immer es war. Ja, weil das Wasser lagert sich sozusagen herum, also es ist das Negativbild dazu. Und das bleibt erhalten. Ist das interessant?
Aber die Wirksamkeit wird trotzdem anders.
Die Wirksamkeit wird anders. Die Wirksamkeit wird anders. Also es ist einmal schon ein großer Unterschied jetzt natürlich, solange ich nicht über die etwa 23. Verdünnung hinaus bin, habe ich immer noch Ursubstanz etwas drinnen. Dann habe ich also eine gemischte Wirkung, dass das Silber selber stofflich wirkt, teilweise wirkt schon die Formkraft, die im Wasser gespeichert ist. Und bei Verdünnungen dann über die 23 hinaus etwa, habe ich nur mehr die Wasserformen drinnen, die das Wirksame sind, die sozusagen das Gegenbild, das Negativbild der ursprünglichen Substanz sind. Also da habe ich dann schon mal einen sehr großen Sprung drin, einen sehr großen Unterschied. Wenn ich die Urlösung nehme, dann habe ich fast nur die substanzielle Silberwirkung drin. Und da wirkt das Silber als Stoff. Und dann kann ich das Ganze mit biochemischen Prozessen beschreiben, die Wirkung bis zu einem gewissen Grad, dann wirkt es hauptsächlich. Und das wird immer weniger, je mehr ich dann gegen D23 etwa komme. Und je weiter ich mit der Verdünnung komme, desto mehr überwiegt aber jetzt die Wirkung sozusagen des Negativbildes. Das heißt, der Struktur, die sich im Wasser gebildet hat, die wird immer bedeutsamer. Wobei ganz richtig ist, dass es dann noch gewisse Rhythmen darinnen gibt, nämlich es ist ein gewisser Unterschied, also wenn ich von angenommen D23 auf D24 gehe und dann weiter auf D25, dann gibt es immer eine gewisse Verstärkung, eine gewisse Abschwächung, also das geht rhythmisch. Offensichtlich, das ist aber noch nicht jetzt chemisch-physikalisch genau geklärt, was da mit den Wasserclustern passiert, aber offensichtlich passiert da irgendetwas. Ja.
Nehmen wir diesen Kran daher.
Ja.
Was ist das für eine Art von Information, die da
reinkommt? Die würde von außen kommen, ist ganz richtig. Jetzt kann ich dem Wasser Information aufprägen durch Substanzen, die ich ihm zugebe, oder durch die Art, wie ich es behandle. Zum Beispiel, wenn ich es jetzt in Schalen schwingen lasse, dieses rhythmische Schwingen, bildet gewisse Formen im Wasser, die dann auch wieder dynamisch aufrechterhalten werden. Und daher ist ein Wasser, das durch gerade Rohre rinnt, hat innerlich eine andere Struktur als ein Wasser, das ich schwingen lasse. In dem Wasser, das ich durch gerade Rohre durchpresse, also durch Wasserleitungen oder durch Betonkanäle durch, da werden diese Formen mehr oder minder zerstört oder können sie gar nicht erst ausbilden. Das heißt, das kann man mit Fug und Recht, und zwar ganz naturwissenschaftlich eigentlich, als totes Wasser bezeichnen, weil ich dort diese inneren Formkräfte im Wesentlichen nicht oder nur sehr wenig habe. Wenn ich es schwingen lasse, wenn ich ihm diese Bewegungsmöglichkeit gebe, dann bildet das Wasser selber gewisse Grundstrukturen aus, die in seiner eigenen Natur drinnen liegen. Etwas, ich kann sagen, so wie ich dem Wasser durch Silber, durch Gold, durch andere Substanzen eine gewisse Form aufprägen kann, so gibt es eine gewisse Grundform, die sich das Wasser sozusagen selber aufprägt, indem das Wasser selber sich jetzt mit Wasser umgibt, wenn man so will. Das darf man nicht vergessen, es passiert genau der gleiche Prozess, nur ist es nicht eine fremde Substanz, sondern die eigene.
Das ist der Weg, natürlich, wie weit das Wasser wollte, in Innsbruck zum Beispiel.
Ja. Ja. Ja, natürlich. 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 Also es braucht die entsprechenden Bewegungsräume, um diese lebendige Dynamik entwickeln zu können. Richtig, ich muss ihm die Möglichkeit geben, eben ins Schwingen zu kommen entsprechend. Dann bilden sich diese Eigenstrukturen des Wassers sozusagen aus.
Und, ja. Das wollte ja einer, Viktor Schauberger seine Wasserleitung für unsere Fingerwasserleitung.
Ja.
Und dann wird er dann auch der Mittelfeld.
Ja. Viktor Schauberger, ja.
Das ist der Förster, der in Österreich, der Förster, so schön lange hat gebaut und der eigentlich dann auch so tragisch steht. Es gibt uns wichtige gerade Schauberger, das
ist. Ja, der ist nicht, nein. Der ist es nicht.
Ja, das heißt, ich gebe durch Exteriorell, also durch Zugang sowieso, aber durch externe Beeinflussung kann ich dem Wasser eine Struktur geben. Diese Information behält das Wasser.
Richtig, das richtig.
Eine positive Wirkung auf das Leben oder negative.
Richtig, Leben, richtig, ja, ganz genau. Ganz genau. Also das heißt, Wasser ist in hohem Grade, und das macht eben seine Besonderheit aus, weil das bei anderen Substanzen nicht in dem Maße der Fall ist, in hohem Maße als Informationsträger geeignet. Es ist eigentlich fast die einzige Substanz, die wir kennen, die in dem hohen Maße diese Fähigkeit hat. Das ist also was ganz Fantastisches.
Man verwendet vor diesem Lebensbegriff für etwas, wo man gar nicht sich das Wasser sich so selten boxen lässt.
Ja, ja, auf das wollte ich hinaus, den Begriff des Lebens etwas weiter zu fassen, als wir in der Gewohnheit fassen. Weil dann erkennen wir sofort, der Begriff lebendiges Wasser ist gar nicht so dumm. Also Wasser ist totes Wasser und aus, Ende. Ist ein toter Stoff, H2O, Punkt. Ja. Ja.
Meins hat es interessanter als der Kander. Ich habe gerade was, das tun wir auch nicht.
Ja.
Ihr habt den ja wieder zu Leben gebracht.
Ja.
Ganz tolle Sache.
Ja, richtig. Richtig.
Der ist wieder ganz lebendig und war vollkommen tot.
Ja, ich meine, da ist ja vieles, gerade in den Gewässern ist ja wahnsinnig viel eben abgetötet worden, gerade dadurch. Eben nicht nur dadurch, dass sie verseucht wurden mit allen möglichen Dreck, sondern eben auch schon durch diese ganze Uferbegradigung der Flüsse und diese Dinge haben also eigentlich Verwüstung erzeugt in dem lebendigen Wasser.
Nur wenn Ihre Theorie stimmt,
ja?
Dann müsste man ja durch Zugabe von irgendwelchen Substanzen diese Klassen neu formen können, sodass das Wasser wieder zu leben beginnt.
Naja, sicher ist es, sicher, genau, das ist der Punkt, genau das ist der Punkt. Also solche Dinge hat ja dann eben Steiner angegeben auch, und gerade die Grundlage der biologisch-dynamischen Landwirtschaft ist ja auch gerade solche Prozesse in der Natur wieder anzuregen, weil er eben auch sagt, die Erde selber, namentlich auch durch den menschlichen Einfluss, aber überhaupt, da sie schon, sagen wir mal, so sehr alt geworden ist, ist sie eigentlich auf dem Weg des Absterbens. Also man könnte sagen, die Erde ist ein Lebewesen, aber sie ist ein nicht mehr ganz junges Lebewesen. Sie ist ein, naja, sterbendes oder ein Greis irgendwo. Und wir tun genug dazu bei, um den Prozess also noch zu fördern. Und Steiner sagt, wir müssen eigentlich die Erde selber wieder beleben. Wir müssen also Gesundheitskräfte, sozusagen Heilkräfte zuführen, um sie wieder zu beleben, um zumindest diesen Verfallsprozess aufzuhalten. Ich meine, irgendwann wird auch die Erde sterben. Auch das ist was Natürliches, weil wenn wir schon beim Begriff des Lebens sind, gehört auch immer der Begriff des Sterbens dazu. Also alles Leben hat eine gewisse Entwicklungsphase, aber auch die Phase, wo es stirbt. Es hat eine Phase des Wachstums, des Aufsprießens, dann eine lange Phase, wo es sich mehr oder minder unverändert erhält, und dann geht es irgendwann einmal wieder bergab, damit dann wieder was Neues entstehen kann. Es wäre nämlich fürchterlich, wenn kein Lebewesen sterben könnte, dann hätten wir immer nur die primitivsten Lebensformen und aus. Es hätte keine Entwicklung gegeben. Leben, richtig.
Aber nicht alle,
genau, zum Glück nicht alle. Also es fächert sich immer mehr auf, es bleiben die Primitiven erhalten, interessanterweise, und aber es entstehen auch Komplexe, und eigentlich dadurch, dass aber auch die anderen sterben können. Das, also der Goethe sagt es so schön, also der Tod ist eigentlich das Mittel in der Natur, um viel Leben zu haben. Also das neue Leben sprießt eigentlich am besten auf dem Boden des Toten. Das ist also was ganz Normales. Das kommt uns nur selber so jetzt ein bisschen fürchterlich vor, weil wir selber betroffen sind davon. Aber es ist eigentlich was ganz, ganz Normales und Gesundes auch. Die Frage ist, wie es passiert. Ob das jetzt immer mit einem ewigen Sichtum verbunden sein muss, an langen, oder ob es ein Prozess ist, der einfach dann einmal aufhört. Der langsam bergab geht und dann erlischt. Das wäre eigentlich der gesunde Lebensprozess, eine Phase des Aufstiegs, des Wachstums, eine Phase der Reife und dann eine des Vergehens und dann zerfällt es. Womit wir dann eben wieder die Entstehung des Toten eben haben. Also den Prozess können wir uns sehr gut erklären. Das ist also ein ganz natürlicher Prozess, man könnte sagen, die Entstehung des Toten gehört also auch zum Lebensprozess irgendwo dazu. Das ist sozusagen die Schlacke, die dann zurückbleibt. Zurückbleiben muss.
Es ist eine Umwandlung.
Es ist eine Umwandlung. Es ist eine Umwandlung.
Wenn man unbewandt gewechselt wird, dann geht dann wieder was weiter.
Richtig, richtig.
Und das ist
dann die Frage, was? Das ist richtig, ja, ja. Das ist richtig. Kehren wir noch einmal kurz zum Wasser zurück. Also Wasser ist dieser gewaltige Informationsträger eigentlich. Also die Substanz, die als Informationsträger im weitesten Sinne auf Erden fungieren kann und daher eigentlich der Grundträger des Lebens ist. In Wahrheit ist das Wasser das Wichtigste fürs Leben. Alles andere sind sekundäre Eigenschaften, also auch wenn man sagt, jetzt die ganze Information in den Genen und so, spielt sich eine Rolle, ist keine Frage. Viel wesentlicher ist, was sich mit dem Wasser tut. Fürs Leben, für die Qualität des Lebens. Ja?
Nach einer Stadt, ob das jetzt Wien ist oder so,
sei ja,
das
ja.
Ist egal. Da ist ja ganz viel Information in dem Wasser. Denn wir haben jetzt natürlich geredet von der Belladonna, aber auf der anderen Seite. Dort sind ja so viele verschiedenste Informationen und die alle sind als Strukturen.
Drinnen, ja, sind drinnen. Also das heißt, es ist eigentlich eine ganze Bibliothek, das Wasser, das da hinausrinnt. Nur können wir es halt noch nicht lesen oder verstehen, diese Information. Aber vielleicht auch besser, wenn man es ist sicher viel grausliche Information drinnen nach der Stadt. Aber es ist unheimlich viel Information gespeichert drinnen.
Also erschreckend ist ja dann, weil ich erschreckend
ja.
In Anführungszeichen, weil ich sage, ich verwende dieses mit Informationen und dann auch mit negativen Informationen gerade im Wasser, um Pflanzen zu gießen.
So ist es. So ist es. So ist es. So ist es.
Muss ich eigentlich wieder neu, also umprogrammiert.
Richtig, 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 richtig. Ja, genau, das ist, genau das ist das Problem. Ich meine, das ist eben mit so einem Teil, was sich Rudolf Steiner mit seiner dynamischen, biologisch-dynamischen Landwirtschaft zum Ziel gesetzt hat. Genau das, diese Zerstörung oder diese Fehl- oder falsche Information oder negative Information, die drinnen ist, die wieder zu bereinigen und das mit sozusagen gesunder Information zu beladen. Das ist so im Groben die Grundlage davon.
Das haben die ja bei den Kulturprojekten gezeigt.
Ja, genau. Man kann also diese Strukturen des Wassers, jetzt habe ich gesagt, man kann es also einerseits rein physikalisch, chemisch, spektroskopisch messen und feststellen. Das ist ganz toll, weil jetzt ein paar Physiker und Chemiker glauben wenigstens jetzt, dass diese Strukturen drinnen sind, weil es einfach physikalisch, chemisch unwiderleglich ist. Aber sehr viel schöner, anschaulicher kann man es zeigen, zum Beispiel mit diesen Kupferchlorid-Kristallisationen oder auch mit der sogenannten Steigbildmethode, die es gibt. Also Steigbildmethode heißt, ich lasse die Lösung, also dieses Wasser eben zum Beispiel, in ein Filterpapier hochsteigen. Dann lasse ich eine Silbernitratlösung nachsteigen. Die Silbernitratlösung hat denselben Zweck wie bei der Fotografie, nämlich um ein Bild entwickeln zu können. Die lasse ich sogar ein bisschen höher steigen als die vorhergehende Lösung. Dann lasse ich das trocknen. Dann entwickelt sich ein Bild, nämlich besonders an diesem Streifen, wo gerade die Silbernitratlösung drüber gestiegen ist über die andere, die ich vorher habe steigen lassen. Da gibt es dann so einen schönen Streifen. und da zeigen sich wunderbare Strukturen. Und die Strukturen zeigen einen riesigen Unterschied, eben ob das totes Wasser ist, ob das lebendiges Wasser ist, mit welchen Substanzen das Wasser in Berührung war. Das lässt sich mit natürlich Übung aus diesen Formen, die sich da deutlich zeigen, herauslesen. Also da kann man geradezu eine Art Fotografie dieser Formen. Nein.
Da müsste man aber auch den Motor erwähnen.
Ja, zum Beispiel, ja. Richtig.
Wann ist denn das entdeckt worden? Dieses Leben im Wasser, sagen wir es einmal, oder diese Strukturfähigkeit?
Also physikalisch, naturwissenschaftlich, sage ich mal so, Ende des 20. Jahrhunderts, in den letzten. Der Emoto, ja. Steiner hat es schon vorher natürlich gesagt, wird aber nicht wissenschaftlich anerkannt meistens, das ist das Problem. Ich habe, also als ich studiert habe an der Technischen Hochschule, hatte ich das Glück, auch bei Professor Viktor Gutmann zu studieren. Der hat sich intensiv mit diesen Sachen beschäftigt. Der war eigentlich der Erste, der diese spektroskopischen Untersuchungen gemacht hat. Weil der hat sich selber sehr für Homöopathie und so interessiert und wieder mal so fix, wie funktioniert das eigentlich. Und ist eben auf die Idee gekommen, ja, das muss doch mit der Struktur des Wassers irgendwo, mit dem Lösungsmittel zusammenhängen, weil am Schluss bei den Hochpotenzen habe ich ja nur mehr reines Lösungsmittel eigentlich. Wieso wirkt es? Warum wirkt es? Also wenn es nicht der Stoff ist, der drinnen ist, weil der ist nicht mehr drinnen, dann muss es die Struktur sein. Und dann hat er eben Methoden entwickelt, das spektroskopisch zu untersuchen. Und da konnte also einige Sachen mit ihm auch gemeinsam machen. Und das war sehr interessant. Also man kann das völlig naturwissenschaftlich für jeden materialistischen Naturwissenschaftler nachweisen, das Wasser hat diese Strukturen. Was ich mit der Information anfange, ist was anderes. Aber dass sie da sind, ist unbestritten. Das ist das Interessante. Ich meine, dabei ist einmal ein Interessantes, alle Lebewesen bestehen ja hauptsächlich aus Wasser. Also der menschliche Körper besteht zu etwa 80% aus Wasser, unter Umständen sogar mehr, variiert ein bisschen von Mensch zu Mensch. Also wir sind im Grund so gefüllte Wassersäcke, mit ein bisschen was anderem noch drinnen, aber unsere Hauptsubstanz ist Wasser. Schätzen Sie einmal, wie viel Wasser in einer Karotte ist. Karotte ist doch sowas sehr Festes. Schätzen Sie einmal, was... Bitte? Wie viel Prozent Wasser, ja? 99% Wasser. Das heißt, in der Karotte ist mehr Wasser drinnen als im Meer. Wasser. Weil Meerwasser enthält etwa 3% Salze oder 4% sogar. Das heißt, die Karotte ist mehr Wasser als das Meer. Nur die bisschen Restsubstanz baut Formen, die so wunderbar und stabil gebaut sind, dass das ein ganz hartes Drum ist, an dem man ordentlich kiefern kann. Aber in Wahrheit ist es fast reines Wasser. Das ist chemisch reines Wasser. Chemisch reines 99%. Also es ist chemisch reines Wasser eigentlich. Chemiker ist das reines Wasser. Ja? Richtig. Liegt auch an die 98-99% herum. Das ist, also bei vielen Pflanzen, bei den Pflanzen überhaupt, ist das immer in der Größenordnung irgendwo.
Da,
Genau, das ist das Geheimnis dahinter. Das Wasser wirkt auf das Wasser in den Lebewesen drinnen und die Formkräfte übertragen sich einfach, weil sie sich dynamisch weiterbilden, fortpflanzen eigentlich und dadurch eben einerseits ankämpfen können, vielleicht sogar gegen andere Informationsstrukturen, die drinnen sind, beziehungsweise kann man dem Lebendigen eben fehlende Informationen zuführen, die es braucht.
Das ist ja eigentlich, immer das geht viel zu weit,
ja.
Das ist total falsch.
Ja. Die greift einen ganz peripheren Punkt an. Das ist. Ja, natürlich. Und darum muss man das Bewusstsein für diese Dinge stärken. Und es ist eben so, dass es durchaus chemisch-physikalisch nachvollziehbar heute mittlerweile ist. Also es ist nicht ein Hokuspokus, dass man sagt, ja, der geistige Einfluss und irgendeine Beschwörung und sonst was. Weil natürlich mit einem gewissen Recht will der Naturwissenschaftler eine lückenlose Erklärung haben, warum funktioniert das nicht. Da hat einer behauptet, das funktioniert. Und ja, das ist aber jetzt ein weiterer Punkt. Das ist schon richtig. Da müsste man jetzt fragen, was haben dann wieder seelische Einflüsse, sonstige Sachen, wie übertragen sich die wieder auf das Leben? Ich möchte es vielleicht heute einmal beiseite lassen, weil das ist noch ein ganzes weiteres Kapitel. Vielleicht können wir mal einen Vortrag machen, wo wir über das Seelische und über das Geistige dann reden. Das sind noch extra Stufen darüber. Ich möchte es heute einmal bewusst so ein bisschen am Plafond einziehen, weil man kommt ins Uferlose sonst einfach. Genau, richtig. Und wir könnten dann einmal einen anderen Vortrag machen, wie kommt jetzt die Beseelung dazu, welchen Einfluss hat es? Es gibt zweifellos dann Wechselwirkungen mit den Lebenskräften, mit dem Lebendigen. Und jetzt ist vielleicht noch was Wichtiges, wenn wir gerade jetzt von dem Wasser sprechen, als Informationsquelle, also als Informationsträger vielmehr, und dass sich Information einprägt durch die Stoffe, mit denen es zusammen ist, durch die Art, wie es sich bewegen darf, also was äußerlich auch mit dem Wasser geschieht, dann darf man auch eine ganz wichtige Informationsquelle nicht vergessen, die die wichtigste im Grunde sogar ist, nämlich die kosmische. Der größte, wie soll ich mal sagen, Informationssender in unserem Planetensystem, zumindest ist die Sonne nämlich. Sie ist nicht nur der größte Energiespender, sie ist auch der größte Informationssender. Mit Informationen, die wir heute noch nicht lesen können, aber von denen wir nur sagen können, sie sind da. Also zum Beispiel die Sonne ist viel mehr als dieser glühende Gasball, der viel Licht verbreitet. Das ist das, was man aufs erste Blick irgendwo sieht, halt das leuchtende Ding da oben. Aber die Sonne ist ein schwingender Körper. Es ist sowas im Weltall wie eine große Glocke. Wir hören es halt nur mit unseren Ohren nicht. Und zwar mittlerweile nachgewiesen sind mehrere Millionen verschiedener Schwingungsformen, die die Sonne gleichzeitig hat. Also das heißt, es ist eine Glocke, die nicht nur einen Ton hat, sondern die Millionen verschiedene Töne erzeugt. Das sind jetzt Schwingungen, die im Zehntelsekundenbereich liegen und manche, die über Jahrmillionen gehen. Also ganz, ganz unterschiedliche Zeitskalen gibt es. Mir fällt dazu immer ein, wie der Goethe so schön sagt, die Sonne tönt nach alter Weise. Die tönt wirklich da draußen. Wir hören es halt nur mit den äußeren Ohren nicht, aber sie ist also ein unheimlich lebendiges Gebilde in der Art und da steckt natürlich unheimlich viel Information drinnen. Wir können sie noch nicht interpretieren, wir können nur sagen, sie ist da. Es ist nicht bloß eine zufällige Verteilung, was da kommt, sondern das sind also eine Unmenge verschiedenster Schwingungsformen, hochkomplexer Formen. Also eine Art Sphärenharmonie, eine Sphärenmusik, die da herunterklingt, die auch das lässt sich zeigen, gewisse Differenzierungen erfährt, je nach den Konstellationen, die sich mit dem restlichen Planetensystem ergeben. Das hat Rückwirkungen. Das ist auch klar, weil das Ganze ist ja ein zusammengehöriges System. Also die Konstellationen haben Rückwirkungen auch auf den Klang der Sonne sozusagen, modifizieren sich dadurch.
Man merkt ja schon, wenn einmal der Sonnenfinsternis ist,
ja,
die kurze Zeit, wie die Tiere, die Vögel und die Pflanzen reagieren.
Ja.
Nur in dem Moment, wo das wirklich
so richtig, ist. Richtig, ja, ja, ja. Richtig, 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 richtig. Und eben diese Information, wenn man so will, die von der Sonne kommt, die wird also mit Sicherheit im Lebendigen wirksam. Das Lebendige, von mir aus einmal schon zunächst das Wasser, nimmt diese Information auf. Bei den Pflanzen zum Beispiel ist es ja so, die Pflanzen nehmen durch Photosynthese das Sonnenlicht auf, mit Hilfe des Blattgrüns, des Chlorophylls. Dass diese Substanz allein sich da drin bildet und das ganze System, chemisch, biochemische System, das dazugehört, das ist aber so ein derartiges Abbild der Eigenschaften des Sonnenlichtes, dass man wirklich sagen kann, das Sonnenlicht baut sich unten die Substanz, die das Sonnenlicht auffangen kann dann. Also das ist auch wieder alles nicht zufällig, sondern dass genau diese Substanzen entstehen, wie das Chlorophyll, das ist den Eigenschaften des Sonnenlichtes zu verdanken. Wenn wir Sonnenlicht nicht hätten, hätten wir unten diese Substanzen nicht. Also bis ins Substanzielle hineingeht das sogar, dass das irdische Leben eigentlich ein Abbild kosmischer Informationen, wenn man so will, ist. Wäre das Auge nicht sonnenhaft, ganz genau, ganz genau. Das gilt also in einem ganz, ganz, ganz weiten Sinn. Also, daher ist das, wäre ein sehr wichtiger Ansatz, wenn man das Leben studiert, auch zu studieren, die kosmischen Einflüsse, weil dort eigentlich die Hauptinformationsquelle ist, die hier unten das Leben formt in Wahrheit. Also das heißt, dann würden wir endlich hinauskommen über das bloße Zufallsprinzip, das da unten ist. Ein paar Moleküle würfeln zufällig durcheinander und irgendwann entsteht wunderbarerweise der Mensch aus. Eigentlich sagt es ja nichts aus. Was sagt es aus? Hilft uns das irgendwie weiter, den Menschen zu verstehen? Weil ich sage, er ist ein Zufallsprodukt.
Aber es wäre eigentlich, würde ich schon sagen, er ist ein Zufallsprodukt. Weil wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass irgendwann die Sonne gebildet hat, die Planeten rundherum, und dann die Information aus der Sonne,
Wann
diese Planeten gegangen ist und daraus
Frieden
entstanden ist,
ja, natürlich, natürlich. Ist richtig, ist natürlich richtig. Also ist ganz klar, wenn ich jetzt sage, wir sollten den Blick auf den Kosmos hinauswenden, ist das mit ziemlicher Sicherheit noch nicht der Endpunkt der Erklärung, weil warum ist das Sonnensystem so gebaut, wie es ist? Warum kreist die Erde gerade in wunderbarer Weise in der Entfernung, in der sie kreist? Ein paar hundert Kilometer näher zur Sonne ist schon schlecht fürs Leben, ein paar hundert Kilometer weiter draußen ist schon schlecht fürs Leben. Also wie kommt das zustande? Da sind viele, viele, viele Fragen offen.
Aber wenn man jetzt von dir
ausgeht, ja.
Irgendwann ist zu dieser energetischen Zündung der Sonne gekommen, die hat gebrannt und dann Information ausgestrahlt.
Ja, ja.
Und diese Information, da sage ich aber, das ist, könnte aber zufällig sein. Die Information, die in den Gängen steckt, sozusagen, in den Sonnengängen. Also darum, das würde aber dann bedeuten, dass es nirgends im Weltall unter Umständen gesehen wird.
Also ja, dazu kann man mehrere sagen. Also das Erste ist, wir haben das auch dabei gesagt, eine Frage ist einmal, warum diese ganze Rotation zustande gekommen ist, die eigentlich noch unklar ist und die einen großen Einfluss auf die Gestaltung des Ganzen hat. Weil erst durch Zusammenwirkung der Schwerkraft und dieser Drehbewegung hat sich die Struktur des Sonnensystems so ausgebildet, dass die Planeten halt so kreisen, wie sie heute kreisen. Also die Frage ist einmal, wo kommt die Bewegung her? Das ist also einmal noch offen. Das Zweite, aber was ja eigentlich schon Kepler erkannt hat, was aber dann nie so richtig weiterverfolgt wurde, dass es gewisse harmonische Verhältnisse zwischen den Planetenbahnen gibt. Das heißt, die laufen nicht einfach irgendwo, sondern das entspricht gewissen Harmonien. Also gerade zum musikalischen Harmonien. Also,
bitte?
Die Harmonie der Welt, ganz richtig. Das heißt, man könnte sagen, in dieser gesamten Wolke, von mir aus, aus der sich das Planetensystem gebildet hat, da war schon so ein gewisser Grundklang, ein Grundton drinnen. Jetzt wieder die Frage, wo kommt der her? Aber der ist schon vor der Sonne sozusagen da. Und die Sonne hat dann nur vielleicht das Wesentliche davon mitgenommen. Aber es ist vorher schon ein Grundklang da. Und diese Grundklänge, die findet man aber dann letztlich, wenn man das zusammenschaut, findet man die überall. Das ist das Interessante. Genau, also das war ja gar nicht so blöd, die alte Ansicht, Mikrokosmos, Makrokosmos. Der Mikrokosmos spiegelt den Makrokosmos in gewisser Weise ab. Halt jedes einzelne Lebewesen dann auf spezielle Art, einseitig verzerrt vielleicht ein bisschen. Eine Rose ist halt ein bisschen was Einseitiges und eine Lilie ist was anderes Einseitiges. Der Mensch noch, und das ist seine Besonderheit, noch das ausgewogenste Abbild des Kosmos. Das haben wir jetzt in einer weiten Dimension irgendwo. Aber das wäre eine Sache, die man wirklich einmal durchaus ohne weitere Spekulationen rein naturwissenschaftlich untersuchen kann, wenn man nur die Dinge zusammenschaut. Da braucht man kein Bekenntnis zu Steiner oder zu sonst irgendwas und zu weiß Gott welchem spirituellen Hintergrund, sondern müsste nur mal diese Dinge anschauen, dann würden dann viele Dinge klar werden. Warum die Pflanzen so gebaut sind, wie sie gebaut sind und so weiter. Also diese ganze Spiraltendenz der Pflanzen, also das ist so spiralig gewachsen, auf das schon Goethe hingewiesen hat, hängt eben damit zusammen, dass es ein Abbild der kosmischen Bewegung ist. Das kann man wirklich in einzelnen Fällen sehr deutlich nachweisen, wie das auch bis in die Rhythmen hinein ein genaues Abbild der teilweise der Planetenbewegungen ist.
Man sieht es ja zum Teil auch bei einem ganz zarten Fenzel, wenn es durch den Asphalt
sich Richtig. Also, das ist einfach ein riesiger Ansatz für ein riesiges Forschungsgebiet. Das man durchaus ganz rational, ohne Mystik sozusagen einmal bearbeiten kann.
Was sagt eigentlich die Naturwissenschaft dazu, wenn so ein zartes Plätzchen durch so etwas hartes, dickes wächst? Was gibt es da?
Naja, nicht wirklich. Das sind
wenn nicht da ist, wenn es Schatten ist, wenn es ganz dunkel ist, dann wächst da auch nicht so.
Ja, das ist sicher. Ja, das Sonnenlicht ist immer das Wichtige. Das ist... Ja, welche gewaltigen Kräfte das entwickelt, die eigentlich mit Leichtigkeit die Schwerkraft überwinden, die mit Leichtigkeit die Festigkeit der Materie überwindet. Ja, aber es steckt auf jeden Fall eine ungeheure Kraft drin. Also wenn man nur so die Wurzeln eines Baumes nimmt. Ich meine, die Wurzel von einem Baum kann mit Leichtigkeit den härtesten Beton sprengen. Das heißt, die Wachstumskraft, die da drinnen ist, ist jedenfalls stark genug, dass sie praktisch alles sprengen kann. Also die Tendenz des Lebens, sich auszubreiten, ist offensichtlich so stark, dass es im Prinzip jeden Widerstand überwindet. So fest kann er gar nicht sein. Das Wasser ist der wesentliche Moment drinnen. Das ist ganz richtig. Weil gerade bei dem... Die Energie, ja, aber wo kommt die Energie letztlich her? Da kommen wir wieder auf das zurück. Eigentlich letztlich von der Sonne wieder. Die ist der Energiespender schlechthin. Weil sonst wäre das Wasser zu Eis gefroren und nicht gar nichts tun. Also dass das Wasser überhaupt diese Kräfte entwickelt, hängt sehr stark mit der Sonnenkraft zusammen.
Die Karotte zum Beispiel durch den Asphaltwuchs polarisiert, die hat leider 1%
Wasser, ja. Energie. Ja, richtig. Letztlich ist es das Wasser. Und die ganzen anderen Substanzen, also die Eiweißsubstanzen und was Zucker und was da noch drinnen gibt, Zellulose, diese Sachen, das ist eigentlich nur so ein bisschen Gerüst, das ist das Beiwerk dazu. Das ist schon notwendig, aber es ist nicht das Wesentlichste dran. Und Da haben wir eben das Problem mit der ganzen Gentechnik und mit dem Zeug, oder überhaupt mit dem Blick nur auf die Biochemie zu schauen, dass man eigentlich mit einem im Grunde für das Leben relativ peripheren Phänomen sich ausschließlich beschäftigt und die 99% übersieht, völlig übersieht. Ich meine, man soll sich mit der Biochemie beschäftigen, ich will nicht sagen, Biochemie abschaffen, ist ja ein spannendes Gebiet. Im Übrigen kann man da auch noch viel Interessantes entdecken drin, aus geistiger Sicht drin entdecken. Es ist auch nicht so, dass es nur einfach tote Chemie ist, da gibt es viel zu entdecken, aber es ist eine ganz große Einseitigkeit und es ist eigentlich der unwesentlichere Teil des Lebens. Der viel wesentlichere sind die anderen 99%. Die spielen mehr Rolle, oder bei uns sind es halt zumindest 80% oder 85%. Die man überhaupt nicht betrachtet im Grunde heute. Und die zum Beispiel für Gesundheit, Krankheit, Heilung viel wesentlicher sind, als dass ich an dem Rest herumbastle. Muss ich vielleicht auch. Also ich sage nicht alle normalen Medikamente weg, man braucht es vielleicht manchmal, aber viel wesentlicher ist es, die dynamischen Prozesse in unserem Flüssigkeitsorganismus so anzuregen, dass halt die schlechten, die Fehlinformationen ausgeschieden werden und gesunde Informationen, lebensfördernde Informationen zugeführt werden. Das wäre das viel Wichtigere. Und da ist viel mehr dann das Prinzip des Heilens drinnen, das eigentlich heute in der Medizin gar nicht so der Fall ist. Das heißt nur Heilung, aber in Wirklichkeit ist es ein bisschen eine Reparatur. Nichts anderes. Aber das Problem ist eigentlich selten wirklich hundertprozentig gelöst. Es ist ein bisschen irgendwo was repariert und vielleicht an eine andere Stelle verschoben. Und das heißt, wenn man wirklich mit dem Leben umgehen will, dann muss man vor allem mit dem Flüssigkeitsorganismus des Menschen umgehen und mit den Informationen, die drinnen sind, die störend sind, die fehlen vielleicht und diese Dinge. Also das heißt, unsere Medizin braucht eine Erweiterung in diese Richtung. Darum wurde ja auch von Steiner entwickelt, mit Ärzten gemeinsam, die anthroposophische Medizin als Erweiterung. Er nennt es immer die anthroposophisch erweiterte Medizin. Er sagt nie Schulmedizin, pfui, wir sind die Wunderheiler und das braucht man nicht. Die Schulmedizin hat schon auch ihre guten Seiten, wenn man denkt, was heute die Chirurgen leisten, ist ja teilweise fantastisch. Und ist ja nicht alles schlecht, was machen. Aber also da ist ein riesiger Fortschritt passiert. In all dem, was man mehr oder minder mechanisch tun kann, ist ein gewaltiger Fortschritt. Aber in dem, was wirkliche Heilkunst ist, ist heute fast der Dilettantismus am Werk. Da haben die Heiler früher aus ihren Instinkten heraus viel mehr davon verstanden. Sie konnten es vielleicht nicht wissenschaftlich erklären. Wir haben heute die Chance, dass wir auch diese Prozesse so weit ins Bewusstsein heben können und rational verstehen können, dass man sie auch wissenschaftlich bearbeiten kann und dann ganz gezielt und bewusst damit umgehen kann. Also das ist eine Entwicklung, die Steiner anstoßen wollte. Und wir sind halt aufgefordert, da in die Richtung ein bisschen weiterzugehen. Und man muss nicht jetzt ein großer Eingeweihter oder sonst was, ein großer Mystiker sein, um diesen Weg beginnen zu können. Ich meine, Steiner hat halt sehr, sehr viele, sehr tiefe Erkenntnisse auf dem Gebiet gehabt. Aber um einmal weiter zu tun, genügt schon nur mal, dass man sich bewusst ist der Dinge, die wir heute ein bisschen besprochen haben. Ein interessantes ist, vielleicht als so, in was das Ganze hineinführen kann und auch zu einem Verständnis des Werks Steiners überhaupt auch beitragen kann. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Information gesprochen, von Information als etwas, was eigentlich in der ganzen Welt irgendwo tätig ist, im Wasser wirkt ganz besonders und was von der Sonne kommt. Naja, Information, wenn man es von dem Begriff her nimmt, ist ja auch etwas, was Gegenstand des menschlichen Wissens werden kann. Wir können Informationen aufnehmen. Sie was lesen im Information, aber es sind ja auch Formungen, die da drinnen sind. Und die Frage ist, ob wir sozusagen diese Informationen, die jetzt in uns, in den Lebenskräften walten, das heißt in den Formen, die im Wasser drinnen sind, ob wir davon etwas ins Bewusstsein heben können oder nicht. Normalerweise wissen wir einfach nichts davon. Müssen wir uns ganz ehrlich sein, wir wissen nichts davon. Jetzt haben wir ein bisschen was davon gehört, aber aus eigenem Erleben, aus eigenem inneren Erleben spüren wir nichts von den Formkräften, die da in uns walten und tätig sind und unseren Organismus in Schwung haben. Die Frage ist, muss das so sein oder kann man etwas davon ins Bewusstsein heben? Also es geht um diese Formkräfte, die in allem Lebendigen walten, namentlich auch in uns walten. Und da ist was ganz Interessantes. Da möchte ich kurz auf Goethe eingehen. Goethe hat sich doch sehr intensiv beschäftigt, namentlich mit dem Leben der Pflanzen. Hat seine sogenannte Metamorphosenlehre entwickelt, die wunderbar wieder mit dem Formprinzip zusammenhängt. Leben als sich lebendig entwickelnde und umgestaltende, metamorphosierende Form. Also da geht es ihm nicht um die Stoffe, die drin sind, das ist ihm relativ wurscht, sondern die Formen, wie sich die bilden. Und die versuchte er also zu ergründen. Was sind die Formprinzipien, namentlich im Pflanzenwachstum? Und da ist er schließlich auf die Idee der Urpflanze gekommen. Die Urpflanze ist etwas. In allen Pflanzen gemeinsam ist sozusagen ein Urbild, eine Urform, die ich dann in verschiedenen Abwandlungen in den einzelnen Pflanzen finde. Aber allem liegt eine gewisse Urform zusammen, die eigentlich mit dem Blattprinzip sehr stark zusammenhängt. Alles ist metamorphosierte, umgewandelte Blattgestalt. Selbst der Fruchtknoten ist eigentlich aus einer Blattgestalt entstanden, nur halt einseitig umgeformt und dann hat die Blütenblätter erst recht, die Staubgefäße wieder umgewandelte Blattform. Ein Grundprinzip, ein Bauplan. Und das Interessante war, er war auf der Suche nach dieser Urpflanze, hat aber nie recht gewusst, wie, wo, wie kann ich sie finden, wie kann ich dieses Prinzip finden. Zuerst hat er gedacht, na, irgendwo wäre eine ganz einfache, simple Pflanze finden, die sozusagen der Ausgangspunkt ist, die eigentlich so einfach ist, dass sie in ihrer Einfachheit sich nach allem entwickeln könnte. Also irgendwo wäre in der Natur draußen diese Urpflanze finden. Und er ist ja dann auf seine italienische Reise gegangen und bis Palermo gekommen und da hat er auch den Botanischen Garten besucht. Und da hat er fast schon geglaubt, ja, da habe ich sie gefunden, oder ich weiß jetzt nicht, welche Pflanze es war. Das ist die Urpflanze, aber nein, sie ist es auch nicht ganz. Und schließlich ist er darauf gekommen, ja, eigentlich, ich kann sie nicht äußerlich finden, sondern ich finde sie aus dem inneren Erleben heraus, an den äußeren Pflanzen. Aber ich finde sie eigentlich so stark im inneren Erleben, dass ich sie eigentlich wirklich als geistiges Bild vor mir sehe. Da gibt es eine schöne Szene, wo Schiller und Goethe miteinander sprechen, teilweise, da waren es beide gemeinsam in Jena bei einer Naturforscherversammlung, wo es also über Botanik ging und halt Linnäisches System und Zergliederung der Pflanzen, wie man die systematisiert einteilt, und beide waren es relativ unzufrieden mit dem, weil sie gefunden haben, das ist halt abstrakt und was hat das mit dem Leben zu tun. Und dann hat eben der Goethe dem Schiller seine Idee der Urpflanze geschildert oder seine Vorstellung der Urpflanze geschildert. Und der Schiller sagt, ja, na, das ist eine wunderbare Idee, die sie sich da ausgedacht haben. Und der Goethe ist ganz besser und sagt, ja, das soll eine Idee sein, eine wunderbare, eine, die ich sogar ohne es zu wissen und die ich sogar mit Augen sehe. Weil er hat sie als inneres Erlebnis gehabt, er hat sie nicht mit äußeren Augen gesehen. Aber sie ist einfach als Bild vor seinem Inneren gestanden. Es war keine abstrakte Idee nämlich bei ihm. Weil heute, wenn man Naturwissenschaftler Ideen entwirft, dann sind die immer sehr abstrakt, bildlos. Für ihn war es ein ganz lebendiges inneres Erleben. Und warum ich auf das zu sprechen komme, weil da nämlich etwas von diesen bildenden Kräften, die wir auch in uns haben, bis ins Bewusstsein hinaufkommt. Wir haben nämlich die pflanzenbildenden Kräfte genauso in uns. Wir haben eigentlich die ganze Natur in uns. Wir haben ein bisschen was von den Pflanzen in uns, sonst wird man überhaupt nicht leben. Das wuchernde Leben hat überhaupt was mit der pflanzlichen Natur zu tun. Und es gibt genug Formstrukturen in uns, die eigentlich pflanzlichen Ursprungs sozusagen sind, von den Formen her. Und erst sekundär bildet sich aus dem dann das, was Träger des seelischen, des inneren Erlebens werden kann. Das müssen wir mal in einem weiteren Vortrag betrachten. Das ist auch ein Riesenthema. Aber man kann etwas von diesen Kräften ins Bewusstsein heben und erleben. Ich sage Ihnen jetzt was. Sie haben das eigentlich eh schon am Anfang irgendwo angesprochen. Wenn wir denken, wenn wir nachdenken, wenn wir uns irgendwelche intelligenten Ideen bilden, dann ist das der letzte Rest von diesen Kräften, von dieser Information, die in uns ist, ist nämlich eigentlich tätige Information. Das ist nicht wie ein Buchstabe, der gedruckt ist, sondern das ist zugleich Informationsverarbeitung, Informationstransport und etwas davon wird uns bewusst und dazu braucht man das Werkzeug des Gehirns dazu, dass das passiert. Aber die Gedanken bilden sich eigentlich gar nicht primär im Gehirn, sondern sie leben ununterbrochen in uns, in unserem ganzen Organismus. Und der Zipfel davon wird uns, wenn wir ein bisschen obergescheit sind oder ein bisschen wirklich gescheit sind, ein bisschen was davon, so ein winziger, winziger Teil, wird uns bewusst. Goethe ist halt mit seinem Erleben der Urpflanze ein bisschen ein größerer Teil bewusst geworden, durch inneres Erleben. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo Steiner ansetzt, weil er dieses innere Erleben, das Goethe hatte, auch eigentlich schon in jungen Jahren sehr reich entwickelt hatte. Dieses innere, bildhafte Erleben von Kräften, die aber überall auch in der Natur draußen wirken, die in uns wirken, aber auch überall in der Natur draußen wirken, die also nicht bloß spekulative Gedanken sind, weil da tun wir das halt ein bisschen durcheinander würfeln selber. Also wir haben schon einen gewissen Einfluss darauf, gerade wenn wir uns also abstrakten Gedanken bilden. Dann kommen zwar diese Formen heraus, aber wir würfeln halt mit ihnen ein bisschen oder stellen sie ein bisschen zusammen. Aber man kann sehr viel tiefer in dieses Erleben eintauchen. Das konnte Goethe bis zu einem gewissen Grad, das konnte Steiner in einem, sage ich mal, noch höheren und weitgestreuteren Grade, diese Kräfte herauszuholen. Und so, dass sich dieses innere Erleben eben verdichtet, wirklich zu Bildern, die aber jetzt nicht bloß Fantasiegebilde sind, sondern die den Gesetzmäßigkeiten der Natur entsprechen, in denen sich die Gesetzmäßigkeiten der Natur unmittelbar in bildhafter Form aussprechen und von denen unsere abstrakten Gedanken eigentlich nur der Schatten sind. Das heißt, wenn es uns gelingt, ein bisschen früher mit dem Bewusstsein aufzuwachen, bevor sie zu diesem Schatten abgestorben eigentlich sind, dann tauchen wir etwas tiefer ein ins Verständnis des Lebendigen im Grunde. Denn dieselben Kräfte, die draußen das Lebendige bilden, die in uns das Leben bedeuten, kommen da im letzten Schatten heraus irgendwo. Das ist ganz interessant. Ich lese Ihnen zum Abschluss die Worte eines Physikers vor, der nämlich genau dasselbe sagt, weil er zu diesen Erlebnissen gekommen ist. Noch dazu ein österreichischer Physiker, und zwar der Wolfgang Pauli. Du kennst das schon, ich zitiere das öfters, weil es einfach so treffend ist. Und so ein ganz unverdächtiger Mensch ist, weil das war eigentlich ein ganz abstrakter Naturwissenschaftler, der von sich gesagt hat, also ich bin antimetaphysisch getauft worden, weil der Ernst Mach, der große Positivist, war sein Taufpate. Und er war also wirklich ein wunderbarer Mathematiker, aber sehr, sehr abstrakt denkend. Aber durch einige Lebenskrisen ist er noch zu anderen Dingen gekommen, nämlich so, dass plötzlich dieses bildhafte Erleben durchgebrochen ist bei ihm. Und er hat dann sehr eng zusammengearbeitet mit dem C.G. Jung, mit dem Psychologen und Psychiater C.G. Jung, der ja die Tiefenpsychologie entwickelt hat, oder eine Form der Tiefenpsychologie entwickelt hat, und der sich auch intensiv also mit diesen Bildern beschäftigt hat, die sozusagen normalerweise im Unterbewusstsein ruhen, aber unter bestimmten Bedingungen eben auch an die Oberfläche des Bewusstseins kommen können. Und dass eben diese Bilder nicht nur irgendwas reglos durcheinander gewürfeltes ist, sondern dass das etwas ist, wo tiefere Naturkräfte sogar sich aussprechen. Und da sagt also jetzt dieser Wolfgang Pauli, wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, also das, was vor unseren abstrakten Begriffen liegt, uns aber normalerweise nicht bewusst wird. Also wir haben einen abstrakten Gedanken, der ist uns bewusst. Aber dahinter, sagt er, steht eine vorbewusste Stufe. Der abstrakte Gedanke kommt aus etwas anderem, das man nur normalerweise nicht erhaschen. Also wenn man die vorbewusste Stufe der Begriffe analysiert, findet man immer Vorstellungen, die aus symbolischen Bildern mit im Allgemeinen starken emotionalen Gehalt bestehen. Die Vorstufe des Denkens ist ein malendes Schauen dieser inneren Bilder, deren Ursprung nicht allgemein und nicht in erster Linie auf Sinneswahrnehmungen zurückgeführt werden kann. Also was heißt das? Das heißt, diese Bilder, die da heraufkommen, sind nicht bei ihm einfach nur Erinnerungen dessen, was ich draußen gesehen habe, sondern es sind Bilder, die von innen kommen, also nicht aus der sinnlichen Wahrnehmung, sondern die von innen auftauchen. So, dann sagt er weiter, jetzt wird es noch interessanter. Die archaische Einstellung, mit archaisch meint er, dass da etwas Urbildhaftes, Archetypisches heraufkommt. Die archaische Einstellung ist aber auch die notwendige Voraussetzung und die Quelle der wissenschaftlichen Einstellung. Das heißt, jeder Wissenschaftler, der nicht berücksichtigt, dass eigentlich das aus tieferen Quellen kommt, weiß im Grunde gar nicht, was er tut. Zu einer vollständigen Erkenntnis gehört auch diejenige der Bilder, aus denen die rationalen Begriffe, also die abstrakten, gewachsen sind. Das Ordnende, jetzt wird es ganz interessant, das Ordnende und Regulierende muss jenseits der Unterscheidung von physisch und psychisch gestellt werden. Das heißt, diese inneren Bilder, die herauskommen, darf man sich nicht bloß als seelische Bilder vorstellen, sondern sie sind zugleich wirkende Naturkräfte draußen. In der einen Richtung geht es Gestaltung in der Natur, die Lebensformen, in der anderen Richtung geht es, dass wir es als inneres Bild haben können. Aber es ist eben nicht nur bloß inneres Bild, sondern zugleich Naturkraft draußen. Ja, weiter geht es, so wie Platons Ideen etwas von Begriffen und auch Naturkräften haben. Also Platons Ideenlehre, Platon hat die Vorstellung gehabt, die Ideen sind das eigentlich Wirkliche in der Welt und die äußeren Erscheinungen sind nur Abbilder davon. Aber die Ideen selber waren für ihn, ja, wenn man will, wirkende Naturkräfte, die eigentlich tätigen Kräfte sind. Haben. Ich bin sehr dafür, sagt jetzt Pauli weiter, dieses Ordnende und Regulierende Archetypen zu nennen, also Urbilder. Es wäre aber dann unzulässig, diese als psychische Inhalte zu definieren. Vielmehr sind die erwähnten inneren Bilder die psychische Manifestation der Archetypen, die aber auch alles Naturgesetzliche im Verhalten der Körperwelt hervorbringen, erzeugen, bedingen müssten. Die Naturgesetze der Körperwelt wären dann die physikalische Manifestation der Archetypen. Es sollte dann jedes Naturgesetz eine Entsprechung innen haben und umgekehrt, wenn man das auch heute nicht immer unmittelbar sehen kann.
so gesehen hast du natürlich das mal gar nicht den Ausgang gehabt, dass das zu inneren Bildern wird, sondern man muss ja das metamorphosisch weitertragen, denn diese inneren Bilder fangen jetzt an, sich zu verdichten in Worte, in Pläne, in Konstruktionen,
ja,
die dann immer mehr und mehr naturalisiert sind und die ganze bestehende, von uns gestaltete Welt ist das daraus wirksam geworden.
Richtig, ja, richtig. Richtig. Also ein sehr weites Thema. Damit möchte ich für heute einmal Schluss machen. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir natürlich gern bis Mitternacht weiterreden. Ich stehe zur Verfügung. Aber ich glaube, es war jetzt einmal so ein bisschen ein Punkt, um auch zu sehen, in welche Richtung Steiner dann geht. Danke.